Ich habe ja noch Hallos von dir auf Lager. Ich brauche dein
Hallo.
Du hast
noch 10 Hallos von mir auf Lager. Ich habe auch mit Freuden gehört, dass du die nicht rausgeschnitten hast.
Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und Lara ist dabei.
Hallo.
Und zu Gast ist heute eine Zeichnerin, die ihr hier schon öfter gehört haben könnt. Und das ist keine geringere als Sarah Burini.
Hallo.
Ja, und Sarah hat gerade trotz dem ganzen Trubel, der gerade so passiert, ein super erfolgreiches Kickstarter durchgezogen. Darüber wird auf jeden Fall zu reden sein, aber wir wollen auch ein bisschen schauen, was gerade sonst noch so passiert. Passieren ja so ein paar Sachen gerade. Wir sind jetzt hier so in Woche 3 der Corona-Isolation, also zumindest aus Berliner Perspektive, das ist ja ein bisschen unterschiedlich in den Bundesländern. Wie ist es denn in Köln bei dir so, Sarah?
Ich bin, glaube ich, gar nicht mehr so richtig im Bilde. Ich glaube, es gibt ein Kontaktverbot. Ich habe mich deswegen nicht so detailliert damit auseinandergesetzt, weil ich halt schon seit dem 6.3. Quasi nach Hause ins Homeoffice gezogen bin und seit daher nur noch kurz so eine Runde im Park mal drehe oder zum Einkaufen.
Also bist du schon eigentlich fast so in der 4. Woche gerade in Isolation?
Ja, genau. Ich hab das so relativ schnell aus Italien, wie ihr euch denken könnt, durch Verwandtschaft in Norditalien mitbekommen und war dann so von mir aus schon bereit, so, ja, ich glaube, ich mach das jetzt mal jetzt schon. Und daher weiß ich jetzt gar nicht so richtig, was da alles so die Maßnahmen sind. Also klar, man kann rausgehen. Im lokalen Supermarkt merke ich halt, wie immer mehr Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Dafür ist es da zumindest aber jetzt auch okay, was so die Ausnahmezustände in den Pasta-Regalen, in Klammern, das geht gar nicht, angeht. Also insofern, ich bin da vielleicht nicht die Person, die man fragen sollte, weil ich halt eh als Comiczeichnerin ja Homeoffice
gewohnt,
erprobt.
Ja.
Genau.
Hier muss man also dann Bescheid sagen, wenn es wieder vorbei ist, damit man...
Ja, genau. Ja, genau. Das ist halt irgendwie so, ich glaube, ich habe alle Gags von Comiczeichnerinnen schon gesehen, was das angeht, so von wegen so, ja, für uns ändert sich nichts. Natürlich, auch da gibt es Unterschiede, wenn man Kinder hat und so weiter.
Ja, das ist
alles
jetzt,
dann immer überspitzt.
Mit Kindern ist ja jetzt wirklich furchtbar wahrscheinlich, ne?
Ja, also alle Freunde, mit denen ich gesprochen habe, meinten halt auch, sie sind so, ja, sie lieben ihre Kinder ja schon, aber sie hassen sie auch ein bisschen.
Aber ich glaube, das kommt wirklich ganz stark darauf an, ob du urban wohnst oder ländlich. Ich glaube,
absolut.
Da ist der ländliche Mensch gerade mega im Vorteil.
Absolut, weil, oder mit Garten und so, ja.
Genau. Also ich glaube, allein wenn du schon ein Haus mit Garten hast irgendwo, ist es schon deutlich besser, als wenn du irgendwie in so einer Mietswohnung mitten in der Großstadt wohnst, wo du nirgends hin kannst eigentlich.
Ja.
Absolut. Und da, ich meine, es sind ja auch Kinder, die andere Bewegungsnaturelle haben oder unterschiedliche. Und wenn die halt irgendwie einfach nicht, also die sind halt jetzt auch teilweise oder alle wahrscheinlich nicht ausgelastet und halten dann auch kein Mittagsschläfchen mehr oder so. Und da geht dann auch wahrscheinlich für viele die Arbeitszeit oder sonstige Zeit flöten. Und keine Ahnung, nicht so das Thema, mit dem ich mich auskenne. Ich hoffe halt nur, dass die betroffenen Menschen da irgendwie dann einen Weg finden.
Ja.
Und ich meine, es gibt natürlich jetzt mega viel Potenzial für neue Comics und Strips, also.
Ja.
Du hast ja auch so eine WG.
Genau, also ich sitze da auch gerade an einem Einfall. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der Comic-Salon Erlangen hat vor kurzem, also diese Woche, eine kleine Initiative gestartet, deutsche ZeichnerInnen berichten aus dem Homeoffice, ja, und machen da halt eine Zeichnung. Und bisher sind da, glaube ich, schon ein paar halt online gegangen. Und mhm, da sieht man halt eigentlich, es ist auch für uns zeichnenden Menschen ist es wirklich, ja, wir sind nicht die Betroffensten. Unsere Gags wiederholen sich auch alle. Also das ist, ich habe das relativ schnell aufgegeben, weil ich halt dachte so, ich glaube, wir kommen so ziemlich auf ähnliche Pointen und so. Und ich werde jetzt einfach versuchen, da dann auch eine schöne Zeichnung zu machen, die eben, ja, mich repräsentiert und meine Herangehensweise, aber ja, wahrscheinlich thematisch, oder es wird ein bisschen monothematisch so. Mhm. Ja, aber ich denke mal, das lässt sich nicht vermeiden.
Ja, aber ganz schönes Ding. Also da haben sie auf der Website halt vom Comic Salon Erlangen, kann man das sehen. Da sind jetzt Beiträge bisher von Christopher Tauber, Schwavel und Flix, wenn ich das richtig sehe. Das sind alle bisher, ne?
Genau. Ich hoffe halt, dass es auch wirklich noch dem Sternchen gerecht wird und es etwas diverser wird. Und ja. So. Also, ne, ja, wir haben gerade erst angefangen, deswegen, das ist keine Unkerei, sondern einfach nur Hoffnung auf Zukunftsaussichten.
Ja. Ja. Aber der Comic-Markt an sich hat ja an allen Seiten, an allen Ecken, von allen Blickwinkeln jetzt schon damit zu kämpfen, oder? Wie siehst denn du das? Wie kriegst denn du das so mit?
Ja, für mich ist das irgendwie wirklich eine ganz spannende Zeit, weil ich ja immer, oder nee, nicht immer, das wäre gelogen, inzwischen halt so auf eigenen Füßen stehen muss, was so Verlage und Strukturen angeht. Das bedeutet nicht, dass ich da irgendwie komplett unabhängig bin, aber ich kriege halt schon mit natürlich, dass Kollegen, Kolleginnen, die halt bei Verlagen veröffentlichen, ja, Einschränkungen haben, also ganz groß natürlich, was so Touren und Signiertouren angeht. Also auch wenn große Verlage jetzt halt ihre Releases haben, dann können sie natürlich nicht die Pressetouren jetzt starten, und das ist für manche KünstlerInnen einfach auch, ja, Problem weiß ich jetzt nicht, aber zumindest halt anders
super
als geplant.
Ärgerlich. Super ärgerlich halt, ne? Wenn man gerade irgendwie ein Release hat, dann geht das jetzt halt ziemlich unter gerade, ne?
Genau, zumindest halt, weil die eigene Erfahrung halt auch besagt, nicht nur meine, du erreichst noch längst nicht alle Menschen online. Also es sind durchaus auch andere Käuferschichten oder ja, Käuferschichten, die halt online bestellen, immer noch, oder in den Comicladen gehen oder auf eine Messe. Und natürlich, das mit der Messe, also Erlangen, ist immer noch nicht abgesagt. Das ist etwas, was ich jetzt schon direkt mitbekommen habe und wo wir uns auch viel besprechen, ist halt so, ja, so langsam müsste man halt planen. Also ich bin halt, wie gesagt, wirklich in Anführungszeichen fein raus, weil mein Buch halt jetzt unabhängiger ist. Aber es gibt andere, die halt auch sich jetzt fragen, ja, lohnt es sich jetzt irgendwie noch so, also so richtig irgendwie Gas zu geben, um Deadlines für die Druckerei für Erlangen zu packen? Weil vielleicht könnte man seine Zeit ja auch da anders verwenden, beziehungsweise was ist mit Hotelstornierungen und Reservierungen und so? Ja, also ich glaube, da bräuchte es doch bald eine Ansage. Ich vermute aber schon, dass wir die auch wirklich in diesem Monat, also in den nächsten Tagen vielleicht sogar bekommen.
Ja. Ich glaube es auch, aber ich bin halt einfach gespannt, was für eine Ansage kommen wird. Irgendeine wird auf jeden Fall kommen jetzt demnächst. Ich bin einfach mega gespannt. Ich weiß halt nur, es kam jetzt gerade von einer, ja, nicht direkt Comic-Veranstaltung, aber vielleicht ein bisschen vergleichbar, weil es auch sehr groß und sehr bedeutend ist. Die Gamescom hat jetzt gerade eine Pressemitteilung rausgehauen, die hat gesagt, die machen auf jeden Fall die komplette Messe irgendwie auch online. Und die ist erst im August, so, ne? Also, deutlich später als Erlangen. Und die hat irgendwie 350.000 Besucher über 4-5 Tage.
Oha.
Also die ist schon auch groß. Und das ist halt auch eine Messe, wo eigentlich die Leute hingehen, um Dinge zu erleben. Und ich frage mich dann halt schon, wie das funktionieren soll. Beim Videogames ist es halt einfacher, weil du kannst halt, weil das eh ein digitales Ding ist, kannst du die Inhalte ja auch einfach direkt digital anbieten. Also die Trailer sind ja sowieso online und dann wird halt Gameplay live vorgespielt oder man kann die Demos dann freischalten zum Runterladen. Aber wie macht man das bei Comics so? Also du kannst ja nicht plötzlich alles digitalisieren und das ist ja auch aus eigener Erfahrung weiß ich, ist es sehr aufwendig. Da muss man an sehr vieles denken, wenn die Leute dann auch alle irgendwie nicht verreisen können, wie man das überhaupt hinkriegen soll. So.
Ja.
Und deswegen bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt und ob sie es zeitlich verschieben oder ob sie sagen, sie machen es wirklich komplett nur digital und lassen es dann physisch erst wieder in 2 Jahren stattfinden oder wie machen sie das? Da bin ich einfach sehr gespannt drauf.
Also ich hörte, aber das ist jetzt nichts Fixes, so ich hörte von einer zeitlichen Verschiebung und ich nehme schon an, dass sie wahrscheinlich so versuchen, jetzt so einen Zeitpunkt zu finden, weil wenn sich jetzt alles so im Winter oder Herbst knubbelt, ist ja dann auch vielleicht schwierig so. Die große Frage ist halt irgendwie so, also die Comic Solidarity hatte das rausgehauen als Umfrage. Wer hätte denn dieses Jahr überhaupt noch Bock auf eine Messe mit so Menschenansammlungen? Ja. Also auch eben noch so nach der Freigabe so. Welche AusstellerInnen und welche ZeichnerInnen kommen jetzt gerne irgendwie auf eine Messe, solange es halt irgendwie noch keinen Impfstoff gibt oder ja, also eine zweite Welle vielleicht irgendwie noch vermieden werden sollte. Ich habe dann in dieser Umfrage gesehen, die die Comic Solidarity eben an die BesucherInnen gerichtet hat. Es waren nicht wenige, ich glaube so über 200 Teilnehmer und die haben eher gesagt so, ja, ich verzichte.
Ja.
Und das finde ich auch einen anderen Aspekt irgendwie, der halt ganz interessant ist, so was ist, wenn die, also wie sehen denn überhaupt die Besucher aus, wenn man dann auch so einen Aufwand machen würde, lohnt sich das? Und klar, die Frage nach der Digitalisierung sehe ich beim Comic-Salon auch schwierig, weil ich glaube halt auch ein Teil der ja sonstigen Besucherinnen eben auch eine ganz andere Generation sind und die Technik-Affinität, abgesehen von dem Comic-Ding, was halt eh nicht so digital ist wie Videospiele, die Technik-Affinität ist da nicht gleich ausgeprägt, glaube ich.
Mhm. Ja.
Also wahrscheinlich tun die sich deswegen noch schwer so mit, was kündigen wir an, was machen wir jetzt und so.
Naja, die haben ja auch so viele unterschiedliche Gäste aus allen möglichen Ländern. Das muss man ja auch alles irgendwie organisieren. Also die Comic Solidarity ist ja da unabhängiger. Die würde wahrscheinlich selber das hinkriegen. Aber diese ganzen Länderschwerpunkte und Gäste und so weiter, die da immer haben, das ist ja unglaublich krass, wenn man das jetzt plötzlich alles irgendwie 1:1 online machen wollen würde, überhaupt als Angebot. Wie ist denn das aber jetzt bei dir? Weil du hast ja jetzt gesagt von BesucherInnen-Seite, aber abgesehen von Erlangen, ich meine, es gibt ja dann auch noch sowas wie Thought Bubble, wo du ja öfter mal schon warst.
Ja.
Wie machst du das jetzt für dich? Hast du schon beschlossen, du gehst einfach 2020 auf keine Veranstaltung, weder als Besucherin noch als Ausstellerin, oder wartest du noch ab?
Also ein bisschen warte ich, also ich warte ab mit der Aussicht, dass ich eventuell gar nichts mache, weil Thought Bubble ist halt auch irgendwie so ein guter Punkt, das ist zwar im November, auch die Comic-Con Germany wäre im November. Ich schließe das nicht vollkommen aus, so. Es ist aber halt dann auch schwierig, so gerade irgendwie bei der Thought Bubble, ja, wann sollte ich denn einen Flug buchen? Also momentan ist einfach so viel Planungsunsicherheit und ich versuche gerade noch so das Geld für das Ticket zu dem Comic Camp nach Alaska im April zurückzubekommen, was ich eigentlich hätte machen sollen. Da bin ich jetzt halt dann einfach auch zu unsicher, um zu sagen, irgendwie, ich buche jetzt was für die Thought Bubble. Und ich nehme an, das wird auch sehr, sehr vielen anderen so gehen. Und deswegen dann auch wieder die zusätzliche Unsicherheit, ja, findet die Thought Bubble überhaupt statt?
Kannst du nochmal das Alaska-Ding kurz erklären? Ich glaube, das wissen gar nicht so viele, was das war oder ist.
Genau, also es gibt jedes Jahr, inzwischen seit ein paar Jahren, das Alaska Comics Camp. Das ist genau das, wo Name ist Programm. Es ist ein Zusammenschluss von, oder ein Art Retreat, da fällt mir gerade irgendwie das deutsche Wort, ausgerichtet von einer kleinen Galerie in Juneau, der Hauptstadt von Alaska. Und die organisieren das eben so, dass man in mehreren Blockhütten in der Wald, im Wald ohne Internet und Kommunikationsanschluss ein paar Comiczeichner reinschmeißt. Und das waren, glaube ich, immer so 80 Stück oder so in verschiedenen Blockhütten. Und das geht dann über 3 Tage und soll halt wirklich ein total fantastisches Erlebnis sein. Ja, mitten im Wald halt irgendwie so isoliert. Es gibt dann noch eine ganz kleine Comicmesse in dieser Galerie davor, was halt ganz witzig ist, weil man kann wirklich diese Hauptstadt erreichen mit Auto oder zu Fuß. So. Also die Besucher kommen dann halt alle aus dieser Stadt oder eben über Schiff oder Flugzeug. Und,
per Fallschirm.
Ja, da, genau, per Fallschirm, wirklich. Also vielleicht hätte ich das so per Buckelwal oder so. so einfach runterrutschen und pam, sitze ich da. Ja, und dieses Jahr bin ich tatsächlich angenommen worden, was mich super gefreut hat. Also ein bisschen gab es das Missverständnis, weil Leute dachten halt irgendwie so, ja, da wird alles bezahlt, das ist wie ein Stipendium. Nee, das ist eigentlich, ich buche eigentlich einen Urlaub mit Zeichnern.
Okay.
Man muss da schon eine Teilnahmegebühr bezahlen und den Flug und so. Ich hatte das wahnsinnigerweise, also ich wollte das einfach so für mich und auch für andere vielleicht mal interessant. Das Goethe-Institut, das Zuständige in den USA, hatte mir da sogar einen kleinen Reisekostenzuschuss bewilligt.
Aha.
Ja, den ich jetzt noch nicht unterschrieben hatte und das war ja dann auch richtig so. Und ja, es wären halt irgendwie auch viele Webcomic-Zeichner anwesend gewesen, die ich kenne. Mhm. Also zum Beispiel auch Kate Beaton sollte kommen, Lucy Bellwood, Katsu Kibuishi, der die Amulet-Serie macht, Ryan North. Also es wäre halt, ja.
Also gut, dass ich da nicht hinreise, sonst hätte wäre vor lauter Fangirling gar nicht zu nichts gekommen. Aber ich bin ja auch keine Zeichnerin.
Also einfach nur so. Ja, aber es ist halt nicht nur für Zeichner. Das ist auch ganz gut zu wissen. Es sind halt auch so ein paar MusikerInnen dabei gewesen und generell Kreative. Mhm. Der Fokus ist halt ein bisschen auf Comics, aber es ist nicht ausschließlich. Also du wärst auf jeden Fall auch als Autorin total geeignet. Ja, das ist jetzt abgesagt worden, schweren Herzens natürlich, aber es war jetzt auch wirklich keiner nachtragend. Mhm. Wir haben da so einen Gruppen-Slack bekommen, also einen Zugang zu einem gemeinsamen Forum. Und klar, die Leute waren natürlich traurig, aber was soll man machen, ist halt jeder in derselben Situation und wir hoffen einfach auf nächstes Jahr.
Ja, also musst du dich dann jetzt neu bewerben? Haben die schon eine Ansage gemacht? Oder?
Keine Ahnung. Ich nehme an, dass sie auch so ein bisschen jetzt so sagen, okay, das muss man jetzt nicht sofort klären.
Ja.
Es stand halt nur in der Rückbuchung des Geldes, die auch sehr schnell vor sich ging, so, let's try next year. Das war halt so kleiner, trauriger Grizzlybär und so. Aber ja, also die haben die Entscheidung ja auch vollkommen richtig getroffen. So. Also ich hätte es auch ungeil gefunden, wenn ich aus Deutschland ankäme, dann aus einem Risikogebiet und dann in dieses eigentlich total eingegrenzte Gebiet dann so, hallo, ich habe euch Geschenke gebracht, fängt mit C an. Nee, also ich glaube, da hätte ich halt auch ein ungutes Gefühl gehabt, dann den Leuten irgendwie so das sozusagen so, guck mal, wir haben jetzt noch diese Teilnehmerin aus Deutschland. Muss das sein? Nee,
ja.
Glaube nicht.
Verstehe. Ja, ich glaube, es ist auch richtig, jetzt alles erstmal, was zu groß ist, auszusetzen. Deswegen, ich bin gespannt, was bei Erlangen passiert. Aus Verlagsseite kam ja jetzt vor kurzem, ich glaube gestern sogar erst, der Artikel bei Tagesspiegel raus, wo in dem so die deutschen Verlage so ein bisschen gesagt haben, wie sie jetzt von dieser Pandemie betroffen sind aus ihrer Sicht. Und da haben ja die meisten gesagt, sie werden jetzt nicht anfangen, groß ihre Veröffentlichungen zu canceln. Der Vertrieb läuft ja auch noch so halbwegs. Ich weiß gar nicht, PPM hat bisher noch geliefert. Ich weiß nicht, ob die jetzt komplett alles auch einstellen, aber manche Verlage haben halt gesagt, sie verschieben dann so ein paar Releases eben, aber gecancelt wird erstmal nichts Großartiges. Du bist ja jetzt frei. Du bist frei.
Genauso hätte ich das jetzt auch gesagt, ja.
Aber Moment, bevor du jetzt abbiegst, wo wir jetzt schon bei Vertrieb sind, gab es ja jetzt, war diese Woche die große Meldung, dass Diamond, der US-Vertrieb, jetzt irgendwie seinen ganzen Vertrieb einstellt und auch schon irgendwie Lagerhäuser zugemacht und Leute gekündigt hat? Oder was war da jetzt genau?
Nein, also sie haben erstmal gesagt, dass keine neuen Sachen mehr rausgehauen werden. Aber die Sachen, die sie noch in Stock haben, die werden noch verschickt. Das war die letzte Ansage, die ich gelesen habe. Also es ist jetzt nicht so, dass sie komplett gar nichts mehr machen, aber sie nehmen halt nichts Neues mehr an und die Bücher, die immer in diesen Previews-Katalogen auch angekündigt werden, die Hefte und die Bücher und all das, die jetzt für die nächsten 2 Monate oder so angekündigt waren, die kommen jetzt erstmal nicht. So. Aber das Spannende ist eigentlich eher, wie die anderen Verlage jetzt darauf reagieren, weil Diamond ist ja so zum Monopolisten gewachsen.
Ja.
Das war ja, ich meine, diese Genese von Diamond ist ja auch ganz interessant. Da müssen wir ja jetzt nicht alles nacherzählen, aber ursprünglich war es ja so, dass es heißt ja eigentlich, das ist der Direct Market. Also ursprünglich war es ja so gedacht, dass die Verlage direkt an die Läden liefern. Und weil das irgendwann einfach zu krass und zu viel wurde, kam dann eben Diamond mit rein. Aber die wollten eigentlich ursprünglich eben die klassischen Mittelsmänner der Zeitungsvertriebe auslassen, weil das zu teuer war und weil das zu kompliziert war und so weiter. Und dann hat irgendwann Diamond angefangen zu sagen, ja, lasst uns das für euch mal regeln, wir machen das völlig unkompliziert und so weiter. Und daraus ist dieses Monopol geworden, was jetzt zur Zeit, bis zur Pandemie, halt auch ziemlich schwierig war für alle Leute, die nicht über Diamond laufen wollten oder die eben nicht über einen großen Verlag bei Diamond mitmachen konnten. Und jetzt ist es so, dadurch, dass Diamond das so regelt, hat zum Beispiel der DC-Verlag gesagt, sie suchen sich jetzt andere Vertriebswege. Also es könnte sein, dass dieses Monopol jetzt wackelt. Sarah, ich weiß ja, du liest ja auch viele amerikanische Comics, du bist ja auch eine längere Zeit dort gewesen und hast dort gelernt. Und hast es ja auch mitbekommen und du versuchst ja, hast ja auch über die Jahre immer wieder mit Projekten dich bei amerikanischen Verlagen beworben. Wie siehst du das jetzt so? Wie siehst du diese Entscheidung? Was hörst du von deinen FreundInnen aus den Staaten und so weiter?
Ja.
Und wie bewertest du jetzt diese Ansage von DC auch? Also wie dieser ganze Komplex, was sagst du dazu?
Ja, also man sieht eigentlich, wie bei vielen Dingen momentan aus ganz anderen Bereichen auch, was eigentlich schon die ganze Zeit über nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und ja, ich meine, eigentlich ist es schon selbsterklärend, wenn man halt das Wort Monopol benutzt und sieht, okay, jetzt fängt alles schon an zu wackeln und so, weil dieser eine Vertrieb halt irgendwie auch wackelt, ist die ganze Industrie halt quasi irgendwie gefährdet. Ich bin eigentlich sonst nicht so Fan davon zu sagen, irgendwie vielleicht liegt auch in dem und dem, in der und der schrecklichen Situation eine Chance. Aber hier würde ich halt wirklich sagen, okay, vielleicht motiviert das trotzdem Verlage, jetzt wirklich auch mal kreativ zu werden und sich davon loszueisen. Also es gibt ja auch so ein paar Verlage, ich weiß jetzt nur von TKO Studios, kennt ihr die?
Ja.
Ja, die haben ja ihren Plan oder die haben ja schon die sind ja so an den Markt gegangen vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so, 2. Die sind ja so an den Markt gegangen, dass sie gesagt haben, wir wollen unabhängig von Diamond sein und wir haben eine ganz andere Vertriebskette Ich kann die jetzt leider nicht erklären. Mach das wäre jetzt interessant. Und genau das kann ich nicht erklären. Aber die versuchen halt jetzt, wenn ich das richtig sehe, zum Beispiel auch eher die Comicläden zu fördern und halt auch sagen, okay, wir verstärken uns jetzt zum Beispiel noch mehr auf Comixology, was halt auch wieder interessant ist, weil das ja auch der Amazon-Monopol ist.
So. Also hier die digitale Comic-App.
Genau, digitale Comic-App. Aber abgesehen davon schickt TKO zum Beispiel Vergünstigungen. Ich lese das hier gerade. When any customer chooses a store during checkout at tkopresents.com, TKO will send that store 50% of the purchase price. Ah, wow. Okay.
Krass.
Ja, also das finde ich halt interessant, auch als Maßnahme. Ich habe von Ahoy Comics, für die ich ja vor einem Jahr zumindest eine kleine Geschichte gemacht habe, mit Peter Milligan, gelesen, sie bestärken jetzt ihre Zeichner da drin, so, nee, keine Sorge, das, an dem ihr arbeitet, das wird alles auch erscheinen, wir wollen euch die Sicherheit geben und ihr könnt die Deadlines ruhig beibehalten und wir werden euch auch bezahlen, so. Jetzt natürlich dann auch mit der Ansage für zukünftige Projekte und so haben sie keinen Blick in die Kristallkugel.
Ja, ja.
Und klar, also von anderen Kollegen, also zum Beispiel Declan Shelby, habe ich halt mitbekommen, so ja, okay, der hatte jetzt sein Image-Projekt, sein erstes Creator-Owned-Projekt bei Image halt für dieses Jahr geplant. Das war, glaube ich, Bog Bodies. Und ja, da sagt er halt einfach so, es sitzt jetzt bei der Druckerei und wird gebunden, aber es wird halt jetzt nicht am 22. April erscheinen und so, ja, keine Ahnung, wann es erscheint. Die Leute sind einfach unsicher und geben in Aussicht, dass irgendwas irgendwann sich klären wird. Aber es ist wirklich so, klar, diese Planungsunsicherheit ist halt für viele natürlich erstmal eine Umstellung. Viele Leute haben Jahre an ihren Projekten gesessen und sagen halt jetzt, was ist los?
Ja.
Und hier wird sich halt zeigen, auch was die Creator angeht, wer schon auf eigenen Füßen stand und sich ein bisschen unabhängiger bewegt hat und wer halt noch voll in diesen Strukturen, in den festen Strukturen von Verlagen steckt und so. Und ja, ich bin gespannt und ich weiß halt, es ist halt auch nicht immer für jeden etwas, irgendwie so unabhängig zu sein und gerade auch ältere Creator, die das immer schon so gemacht haben, weiß ich nicht, für DC oder Marvel zu arbeiten, die stellt das jetzt natürlich so ein bisschen so vorm Problem, ja, wie löse ich mich? Und ich habe das Gefühl, dass eben diese Monopole sich jetzt, diese Monopolisierung sich jetzt einfach komplett rächt.
Ja, ist auf jeden Fall super spannend. Also ich meine, jetzt mal abseits von den ganzen Tragödien und Einschränkungen und was da nicht alles an negativem Scheiß gerade dran hängt, hat es aber auch einfach das Potenzial, dass vieles neu gedacht wird und neu ausprobiert wird. Also das finde ich schon alles sehr interessant, was da so an Potenzial freigesetzt wird, auch in so einer Situation.
Ja. Genau, und es gibt natürlich dann auch Gewinner bei der ganzen Sache. Also interessant ist halt, dass Patreon, also eine Crowdfunding-Plattform, die über so Mikrobezahlungen funktioniert, dass die jetzt wohl aufblühen. Also ich mache das ja auch und ich kriege gerade auch immer so Update-Mails von denen, in denen sie sagen so, hallo, übrigens, wir wollten euch wissen lassen. Ja, es gab auch eine kleine Welle von Löschungen von Mitgliedschaften, weil Leute halt eben teilweise den Gürtel enger schnallen müssen. Aber die Welle an Neumitgliedschaften ist, übersteigt das. Also es gibt momentan eben dann immer mehr Creator aus sämtlichen Kunstbereichen, die halt sich dazu entschließen, ein Patreon zu machen und vielleicht ist das auch das Modell, was funktionieren könnte, weil die Beträge, die man da gibt als einzelne Person, ja auch nicht so hoch sind. Vielleicht, also es birgt auch da nochmal ganz andere Gefahren, sicherlich, weil auch diese Plattformen sind alle anderen Strukturen unterstellt. Die haben halt auch irgendwie Shareholder und sind auch nicht komplett unabhängig in ihren Entscheidungen. Nichtsdestotrotz ja, sieht man halt jetzt, wer die Arbeit von Kreativen schätzt und wer nicht. Und ich hoffe halt, dass sich da noch einiges ergibt, so an kreativen Optionen. Ich glaube nicht, dass es die eine kreative Option geben wird.
Nee, ich denke auch. Es wird auf, also ganz breit, ganz, ganz viel, so auch im Kleinen, so Ideen hervorbringen und neue Wege schaffen.
Genau. Ja, ich meine, da muss man ja jetzt sowieso gucken, was dauerhaft auch funktioniert und was jetzt nur als Überbrückung überhaupt herhalten kann und nachhaltig gesehen auch nicht funktionieren kann. Ich meine, die Leute, die jetzt zum Beispiel ganz das Livestreaming, was jetzt gerade natürlich auch hochkommt, dafür ist ja auch die digitale Infrastruktur in vielen Bereichen einfach gar nicht da, während Patreon ja eher schon dafür da ist, Leute irgendwie in so einem monatlichen Rhythmus oder wenn sie was hervorbringen, zu bezahlen. So, da ist es, das ist, passiert ja in den seltensten Fällen live so, sondern da, du machst das ja auch so, du machst ja deinen Comic-Strip und den bekommen ja Leute, die dir auf Patreon ein bisschen Geld geben, ein paar Tage früher als der Rest. So, und das passiert ja unabhängig von Livestreaming bei dir. Also du lädst den halt hoch und dann ist er da. Andere Leute, die jetzt vielleicht, die das eben nicht so machen können, die auf dieses Live-Ding angewiesen sind, so Theater oder sowas, das funktioniert halt nicht so wirklich. Also da muss man halt auch echt.
Wobei ja sogar Theater schon gestreamt wird.
Ja, ja, aber es funktioniert nicht.
Ja, weil natürlich also der Theater Reiz ist. Ja. Wahrscheinlich wollten wir Ähnliches sagen. Der Reiz, das ins Theater gehen, ist halt genauso wie, also bräuchte ja keiner ins Kino gehen, so wenn man alles eigentlich von zu Hause sehen möchte.
Aber die machen sich jetzt halt auch Gedanken darüber, wie es vielleicht doch besser funktionieren kann. Also es wird halt plötzlich über Sachen nachgedacht, wo immer gesagt wurde, ja, das geht nicht. Ja, und plötzlich geht es vielleicht doch so, ne?
Also es geht natürlich schon irgendwie, aber für mich ging es jetzt um die MacherInnen-Perspektive. Und ich glaube, die Leute, die Theater machen, die brauchen das Publikum genauso wie das Publikum die Theatermachenden so. Und ich glaube, dass das lässt sich einfach, es lässt sich nicht einfach alles digital transferieren.
Nee, klar.
Noch dazu ist es auch nicht für alle gleich, was Barrieren angeht. Also vielleicht werden für manche Leute Barrieren abgebaut, aber für manche werden Barrieren auch aufgebaut. Weil die Leute, du hast es vorhin schon bei den Comic-Sachen auch gesagt, so, es gibt halt auch Leute, die ins Theater gehen, weil sie eben keinen schnellen Internetanschluss haben, weil sie sich eben nicht mit Streaming auch aus Zuschauerschaftssicht jetzt nicht mit auseinandersetzen können. Und die Theater sind halt auch nicht dafür ausgelegt bisher, dass man das alles live streamt. Und es ist natürlich auch ein anderer Effekt. Also man darf auch nicht vergessen, dass ein Theater eben dafür gemacht, also Theater ist nicht mit einem Bildschirm an sich gedacht worden so.
Und weil es zu einer Zeit erfunden wurde, als es noch keine Bildschirme gab.
Ja, genau. Also deswegen.
Aber es geht natürlich auch um die Interaktion mit dem Publikum.
Ja, also genauso wie jetzt klassische Ölmalerei, die kannst du nicht einfach digital machen, so. Das geht halt nicht. Wenn du mit einem Öl auf einem Leinwand malst, dann machst du das. Dann ist es was anderes, als wenn du mit einem digitalen Pinsel mit digitalem Öl auf einer digitalen Leinwand malst. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich sage nur, also es geht vieles und kann da vieles sicherlich jetzt auch in Bewegung bringen, aber man darf nicht einfach naiv glauben, dass sich alles 1:1 übertragen lässt und dann die Wirkung auch die gleiche ist. So.
Ja, das denkt aber, glaube ich, keiner.
Ja, nee, aber es gibt so ein paar Leute, die das so nach draußen kommunizieren, als wäre das so einfach so.
Naja,
stellt doch einfach
doch
eine Kamera
einfach
hin.
Genau.
Ja, genau.
So
einfach ist es, glaube ich, einfach nicht. Deswegen, da muss man schon genauer hinschauen, eben sowohl aus MacherInnenseite als auch auf Leute, die das dann angucken, anhören oder irgendwie rezipieren, auf jeden Fall.
Genau.
Ja. Wie ist denn das jetzt, wir haben ja jetzt über den amerikanischen Markt gesprochen, wie siehst du das mit dem deutschen Comicmarkt? Ich habe ja gerade schon gesagt, der Tagesspiegel hat diesen Artikel rausgehauen. Wir haben ja auch eine quasi Monopolstellung in Sachen Vertrieb. Glaubst du, da könnte sich jetzt auch was tun oder wird das jetzt einfach akzeptiert so? Und
ja, ich weiß nicht. Also ich finde, wir sind in diesen Strukturen in den Industrien, also Strukturen sind vielleicht immer älter als die Szene selbst, weil die Strukturen müssen sich auch erstmal aufbauen. Insofern habe ich das Gefühl, dass man jetzt auch sehr, sehr sieht, wer oder was hinterherhinkt. Und das ist, da geht es natürlich auch um Vertriebe, es geht auch um, aber auch irgendwie um diese, naja, einfach die Tatsache, dass wir nicht wirklich viele Leserinnen haben, die zumindest auch digital gerne Comics lesen. Und die Comics, die dann halt von den Verlagen herausgegeben werden, wie Graphic Novels und so weiter und so fort, haben sich jahrelang eben dann auch um eine bestimmte Leserschaft gekümmert. Ich möchte nicht immer sagen, dass es eine ältere Leserschaft ist. Das ist sicherlich auch ja ein Klischee. Also wenn ich jetzt so sage, das Feuilleton-Publikum und so. Aber es ist trotzdem so, das Feuilleton-Publikum ist nicht unbedingt immer deckungsgleich mit digitalen Lesern.
Ja.
Das wird natürlich dann interessant, ob dann der deutsche Vertrieb da dann irgendwie mithalten kann und auch halt diese ganze Struktur mit den Comicläden und so, wie sehr die alle eigentlich am seidenen Faden hängen. Interessant finde ich halt, dass wirklich jetzt alle nochmal betonen, so, oh Mann, Amazon. Das war einfach eigentlich nie eine Alternative. Das war wirklich immer die Bequemlichkeit, weil wir alle, mich inklusive, halt auch manchmal bei Amazon Sachen schneller bezahlen, kriegen und mehr Sachen. Und da muss man das halt nicht so individuell halten. Dass sie aber einfach scheiß Bedingungen haben, das war ja immer schon so. Und deswegen oder demzufolge finde ich es ganz interessant, dass die meisten, ich glaube auch in dem Artikel wird das auch betont, Verlage gesagt haben, so nee, Amazon ist keine Hilfe. Lasst uns wieder zurück irgendwie zu dieser, zu diesem Individualismus und so und jeder hat seinen eigenen kleinen Comic-Shop und so. Also das finde ich ganz interessant. Und auch hier, glaube ich, sieht man wieder so, was funktioniert und was nicht. Und ich finde es ja auch interessant, wie viele Online-Shops, die einfach von Anfang an nicht in dieser Struktur waren, in dieser Verlagsstruktur von so Comic, ja, Comic-Verlagen hier in Deutschland. Es werden einfach viele nicht genannt und so. Und ich habe das Gefühl, weil das sind immer so diese alten Konglomerate, Verlage und Handel schließen sich zusammen, eigentlich um den Handel zu befeuern. Da gibt es halt Leute, die Online-Shops haben und so. Und ja, ich weiß, ich möchte ungern Quimby erwähnen, weil ich da ja einfach überhaupt nicht unparteiisch bin.
Dann können wir ja Quimby nochmal erwähnen.
Ja, genau. Also es ist jetzt auch albern. Aber Schwarzer Turm zum Beispiel gibt es ja auch. Die haben eigentlich auch, die haben auch einen Online-Shop. Es gibt viele Künstler und so. Das wird immer so ein bisschen separat gesehen. Und ich glaube, diese Trennung nervt mich halt auch grundsätzlich, so ohne jetzt die derzeitige Situation. Dass halt bei Gratis-Comic-Tag auch immer so nicht mitgedacht wird, ja, was jetzt auch neue Strukturen angeht. Und dass einfach nicht jeder in diesen Verlagsstrukturen und im Handel ist und einen Vertrieb hat. Und vielleicht die auch gar nicht braucht. Also hier sieht man einfach auch wieder so ein bisschen, naja, die alte Szene und so. Und die kriegt, glaube ich, gar nicht mit, was sich da sonst noch entwickelt hat, so in den letzten 20 Jahren vor allem.
Ja, oder vieles wurde auch einfach entweder verschlafen oder abgetan oder nicht ernst genommen, weil ich meine, man kann natürlich über Comixology viel Kritisches sagen, auch seit Amazon gehört, das gab es ja vorher schon unabhängig, aber sowas gibt es einfach nicht in Deutschland. Es gibt keine zentrale Comics-App oder digitales Angebot.
Und die Versuche, muss ich leider mal sagen, so. Die Versuche sind nicht gut. Es gibt von Carlsen eine App und habt ihr das mitbekommen? Erstmal.
Nee.
Ist es nicht interessant? Wir sind alle drei wirklich in der Szene verwurzelt und ich habe es noch keinmal online erwähnt, wenn nicht irgendwie eine Bekannte mich darauf hingewiesen hätte, eine Freundin. Es gibt eine App, die heißt Comic Loop und die ist für Smartphone und die ist nur für Carlsen Comics.
Aha, okay.
Und ich kann direkt mal sagen, so, ich habe das Gefühl, Carlsen schämt sich da dafür, weil ich sehe halt keinerlei Werbung. Die gibt's schon seit diversen Wochen und es sind halt bereits existierte, für Print angelegte Comics, die zerschnippelt wurden und behaupten halt gleichzeitig, sie wollen halt Webtoons, also so ein bisschen so wie Webtoons sein. Was diese koreanische Plattform ist, die halt nun mal einfach davon lebt, dass Comics direkt für sie produziert werden. Das heißt, da wird halt nicht zurechtgeschnitten. Ja. Dann gibt es da halt ein Bezahlsystem mit verschiedenen, ja, so eine quasi In-App-Währung, die auch so ein bisschen undurchschaubar ist. Und ja, ich kann halt sofort sagen, und ja, natürlich, ein großes Manko ist, du musst dir die Comics, wenn du sie kaufst, dann erstmal runterladen aufs Telefon. Und ich halt denke so, alles falsch. Einfach, ihr hättet euch die Entwicklung für, die wirklich wahrscheinlich nicht billig war, so, und die besten Intentionen standen dahinter, aber damit holt ihr keinen neuen Leser ab. So, das ist rausgeschmissenes Geld, es ist nicht wie Webtoons. Ich kann den Agenturpitch dahinter halt schon hören. aber ich weiß halt nicht, warum man da so, ja, auch nicht zum ersten Mal, auch, ja, MyComics und so, ich weiß nicht, warum man da so am Konsumenten vorbei programmiert.
Ich habe die gerade mal runtergeladen. Muss sagen, das ist, macht keinen guten Eindruck, auf den ersten Blick schon nicht.
Und du bist Experte dafür, weil du das ja quasi hauptberuflich machst, solche Dinge.
Genau. Ich will jetzt auch nicht da so ein Carlsen-Bashing machen, aber...
Nee, dass sie sowas probieren, ist ja löblich auf jeden Fall.
Genau.
Aber die Umsetzung scheint mir da mindestens fragwürdig.
Ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Genau. Und ich befürchte nämlich, dass sich dann so ein Effekt einstellt wie, seht ihr, die Leute wollen sowas einfach nicht.
Ja, genau.
Und das ist es nicht unbedingt so. Nee, wenn die Umsetzung halt so wesentliche Haken hat, dann ist es die Umsetzung und nicht die Grundidee.
Ja. Ja, und da hätte man ja wirklich vom amerikanischen Markt nochmal ein bisschen mehr mitnehmen können, weil da gibt es ja neben der Comixology gibt es ja auch noch von Marvel und DC eigene Apps zum Beispiel. Und da war es ja auch so, dass selbst so ein Riesenverlag wie DC ihre hauseigene App nicht wirklich bis heute nicht richtig vom Stapel kriegt. So. Es ist schon besser geworden, aber es ist echt immer noch, also im Vergleich zu Comixology ist es halt ein Witz. So. Und Marvel hat halt dieses Unlimited-Ding, heißt es, glaube ich, wo du irgendwie 2 oder 3 Monate oder ich weiß gar nicht genau, wie die Zeit ist, nach Erscheinen des Comics ist es komplett online so. Und wenn du halt dieses Unlimited-Angebot für dich irgendwie registrierst und da halt auch so wie Netflix so ein Abo bezahlst, ist alles da drin ist kostenlos so. Da kannst du halt auch ganz viel nachlesen, was im Print längst vergriffen ist. Und da hätte man
das
ja auch
ist
mal
halt
ein bisschen...
Cool, ja.
Ja, da hätte man halt auch mal ein bisschen von lernen können. Und ich meine, mittlerweile gibt es Comixology Originals, ne, wo auch bei, selbst bei sowas wie Comixology gibt es dann erst digital und dann im Print. Und ich glaube, Marvel hat das mittlerweile ja auch gemacht. Ich glaube, sogar Image hat das sowas gemacht, Digital First. Und
genau. Ja, also es ist natürlich auch immer so eine Frage von Besetzung und Arbeitskräfte, die man da so für abstellen kann. Und ich weiß natürlich, dass die meisten deutschen Verlage zu klein sind und dass die da auch dann extra jemanden dann rausziehen müssen aus der bestehenden Struktur oder so.
Wenn sie es selber machen wollen, ja.
Ja.
Aber ich meine, am besten wäre es doch dass es verlagsübergreifend ist. Eine zentrale App irgendwie, wo dann jeder seinen Content reinliefert. Das ist ja dann auch kein Monopol im klassischen Sinn mehr, weil ja die Gewinne gehen ja trotzdem dahin. Und das ist ja dann nur die Plattform so. Das ist ja dann kein Vertrieb wie jetzt PPM oder wie Diamond, sondern das ist ja eine Plattform. Die, also
genau.
Man kann ja auch sagen, man bündelt das, man macht, die Verlage suchen sich entweder ein Unternehmen oder so, die darauf eh schon spezialisiert sind für Digitalangebote oder sie machen eine Taskforce oder was auch immer. Ist doch, also ich meine, ich finde es doch auch irgendwie sinnlos, dann zu sagen, okay, Panini macht da eine App, Carlsen macht eine App und Splitter macht eine App und CrossCult macht eine App. Ey, ich will doch keine 5 Comics-Apps auf meinem Tablet oder meinem Handy haben.
Ja, das vergessen die Leute auch, genau. Es gab da mal was, ich habe den Namen vergessen, aber die haben mich auch angeschrieben und ich war da auch dabei und die sind pleite gegangen. Aber das war halt auch leider, also natürlich muss man da sagen, klar, der deutsche Markt ist und bleibt klein. Da muss man halt mit sehr, sehr viel auch Know-how rangehen und nicht mit irgendwie eine Agentur wünscht sich die Welt gerne so zusammen, wie sie hätte. Und das werden die Leute jetzt machen. Und da hast du dann irgendwie die Zahlen von Webtoons vorliegen aus Südkorea, die eine komplett andere Ausgangslage haben. Also mir ist schon klar, dass man da auch anders denken muss, dass auch nicht so viel abwirft. Es wird immer auch vielleicht so ein bisschen Start-up-Problematik sein, dass der Aufwand nicht die Kosten reinbringt. Das ist mir schon klar. Aber gerade dann verstehe ich halt nicht, warum man so eine App wie Comic Loop auf den Markt bringt und da dann halt Geld mit quasi verpulvert. So. Naja, jetzt ist doch so ein bisschen Gebäsche gewesen.
Das hat nichts, nee, das ist kein Gebäsche, das ist, finde ich, fundierte Kritik so. Von MacherInnenseite, von Leuten, die LeserInnen sind und von Leuten, die das teilweise programmieren in ihrer hauptberuflichen Zeit. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht so, die sagen, ah, das ist alles nur Kacke, sondern wir haben ja auch gesagt, warum es aus unserer Sicht nicht so gelungen ist. Ich glaube, das ist schon was anderes als einfach nur bashen. So. Würden uns ja wünschen, dass es gut wäre. Dann würden wir es ja auch nutzen, selber.
Ja, so. Absolut.
Wir würden es auch feiern hier.
Ich würde es sehr feiern, ja, weil dann würde ich mir vielleicht auch endlich mal ein Gerät kaufen für digitale Comics, so, wenn das mal wunderbar funktionieren würde. Aber solange es das nicht gibt, mache ich das halt nicht. So.
Ja, da hast du absolut recht.
Aber also an mir sieht man zum Beispiel sehr gut, dass es keine Altersfrage ist. Also ich nutze Comixology auch eigentlich nicht, weil ich persönlich bevorzuge tatsächlich das haptische Erlebnis. Ja. Aber es liegt auch einfach daran, dass es einfach noch nicht alles so komfortabel genug ist und dass ich natürlich auch Amazon persönlich, das ist jetzt ganz persönlich, ohne irgendjemanden davon jetzt abzuraten, wenn ihr Amazon nutzt, macht das, ist mir wurscht, aber ich möchte es nicht tun. Und deswegen nutze ich zum Beispiel Comixology nicht. Aber ich nutze halt auch kein Marvel Unlimited und DC irgendwas Online-App Universe.
Ja, also ich hatte das vor der Übernahme durch Amazon, hatte ich tatsächlich ein gutes Leseerlebnis durch die Windows-App. So, oh Gott. aber nee, es hat funktioniert. Die Windows-App von Comixology, da habe ich dann auch das so über mein Surface, also wirklich gelesen, das hat geklappt und dann haben sie das eingestellt und dann war es scheiße und umständlicher und dann dachte ich so, ja, okay, dann jetzt nicht mehr komisch.
Ja.
Tja.
Naja.
Also wir sind gespannt, was die deutschen Verlage und Vertriebe vielleicht sich jetzt noch überlegen, ob neuere Vertriebe auch ähnlich wie hieß es jetzt bei den Staaten, es war nicht Ahoy, sondern was meintest du, irgendwas mit T?
TKO. Ja. Genau.
TKO, ob es sowas dann hier in Deutschland jetzt auch vermehrt gibt oder ob es die Pläne, die es in Deutschland schon seit langem in geheimen Hinterzippern gibt, jetzt an die Öffentlichkeit dringen werden. Mal sehen, wir sind gespannt.
Genau.
Aber wir haben ja vorhin schon angeteasert, wir wollen ja auch noch ein bisschen über deinen Kickstarter reden. Also das geht darum, dass du dein aktuelles Das Leben ist kein Comic.
Das Leben ist auf jeden Fall kein Comichof manchmal, aber manchmal ist das auch gut so.
Das Leben ist kein Ponyhof-Comic, so rum. Den hast du jetzt selber als Kickstarter-Projekt gestartet, nachdem du drei bei Panini hattest. Drei.
Genau.
Sehe ich hier.
Genau. Also ich war ja zuallererst mit den ersten beiden Ponyhof-Bänden beim Zwerchfell Verlag. Dann gab es, also um jetzt hier so die Timeline hinzukriegen, dann wurden diese beiden Ponyhof-Bände 1 und 2 nochmal von Panini gereprintet. Und dann folgte der dritte Band, Ponyhof-Band. Und dann hat Panini halt irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, sie wollen es nicht mehr machen. Mhm. Und jetzt bin ich halt schon eigentlich so ein paar Jahre, also wirklich, ja, Jahre, also doch, zumindest zwei, überlege ich halt schon so, ja, wie mache ich das denn jetzt weiter? Eigentlich wäre jetzt irgendwie Zeit für den vierten Band, weil das Material besteht alles. Mhm. Und der logischste Schritt war für mich einfach, ja, sich alles quasi zurückzuholen, also die vollkommen das irgendwie so selbstständig zu machen, zumindest halt eben zusammen mit Quimby, also ein Ein-Mann-Verlag, und das jetzt auf Kickstarter zu versuchen. Das erschien mir halt einfach so am logischsten.
Und du hattest ja jetzt, dazwischen hast du ja ein Heft gemacht, Nerd Girl, dein
genau.
Side-Quest, kann man sagen.
Also, genau.
Das Spin-Off.
Ja, ja, ja. Es wird auch so als von mir als Spin-Off verkauft. genau. Also irgendwann ist es natürlich so, es ist schon echt ein bisschen unangenehm, wenn man als Comiczeichnerin 4 Jahre lang mit denselben Büchern auch so tourt. Schlaue Leute sagen, man muss immer was, jedes Jahr was Neues draus haben. Also okay, das muss man ja auch erstmal machen. Aber ja, Nerdgirl hat sich einfach auch so schon von seinem Format als Heft total angeboten. Mhm. Und da ist das erste draußen. Das zweite Abenteuer ist noch nicht beendet und ich hinke da auch total hinterher. Das tut mir sehr leid. aber ja, also das war halt so quasi das Goodie zwischendurch. So.
Und war das auch dein Testlauf für Kickstarter?
So? Das habe ich ja ohne Kickstarter gemacht. Das war dann auch bei Quimby. Das war nicht so das Problem, weil das Heft viel billiger war in der Produktion. Also zum einen war es, glaube ich, so 28 Seiten, also ein Standard-Ami-Format-Heft im Softcover. Und der Ponyhof ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, weil das halt eben durch die Verlage zuvor auch als Hardcover erschienen ist, mit 144 Seiten jetzt, also sogar noch dicker, wollte ich das halt, ich wollte halt einfach nicht jetzt ein anderes Format wählen. Auch viereckiges Format ist kein Standardformat und das ist halt dann auch nochmal etwas teurer. Und ich fand es aber einfach dann doof, also ja, ich verstehe das ja auch selber so aus Leserinnen-Blickwinkel, dass man dann irgendwie 3 Bände hat in diesem viereckigen Format und dann kommt halt irgendwie noch ein anderes Format dazu. Das wäre blöd. Also zumindest viereckig war auch selbsterklärend, weil ich ja jetzt auch viereckige Strips mache mittlerweile. Und das Hardcover, das ist halt wirklich einfach, um das genauso zu haben wie die Vorgängerbände.
Wie lange hast du jetzt die Vorbereitung daran gesessen, also nur für das Kickstarter und diese ganze Sache? Wie lange hast du da hingearbeitet? Oh je. Jetzt nur damit man mal auch mitbekommt, wie viel das eigentlich ist.
Ja, das ist natürlich nicht am Stück, aber das war jetzt schon über ein Jahr.
Krass.
Ja, weil halt immer so mit Unterbrechungen, ganz einfach, weil man muss es halt in den normalen Arbeitsablauf mit einfließen lassen. Und ich weiß, dass ich mich da schon mit und Kohörig schon auf einem Discord als Beratung irgendwie letztes Jahr getroffen habe. Also Anfang letzten Jahres.
Und hattest du so einen krasse, irgendwie so einen Zeitplan, wo du gesagt hast, hier, das sind meine Meilensteine und bis dahin muss das fertig sein? Und hast du das irgendwie, hast du vorher How to Kickstarter Business Workshop und so?
Ja, nicht Workshop, aber ich habe mir natürlich sehr, sehr viele andere Kampagnen angeguckt. Also einmal die Kampagne, die Zinnober-Kampagne von Ralf Singh, dann diverse Kampagnen von Joscha Sauer, also nicht lustig. Warm World Saga war auch noch dabei. Es gibt gar nicht mal so viele deutsche Kickstarter. Also
erfolgreiche.
Ja, also es gibt natürlich dann auch welche, die so sehr, sehr kleine Beträge haben, was auch vollkommen in Ordnung ist und so, aber die dann halt nicht so für meine Zwecke geeignet waren, weil ich dachte so, ich bin schon irgendwie zuversichtlich, dass ich 480 Euro zusammenkriegen würde, aber damit mache ich leider nichts. So. Also sowas klappt. Und ich habe halt natürlich auch viele Leute gefragt, weil das Kickstarter-Backend finde ich doch nicht so selbsterklärend. Es gibt, by the way, auch so ein paar fatale Übersetzungsfehler. Es ist overall sehr gut übersetzt, aber wenn es so um Präpositionen geht, die halt einen Zeitraum einschränken von bis, hätte ich beinahe irgendwie meine Kickstarter-Kampagne zu früh gelauncht. aber das nur am Rande. Also da gab es halt schon ganz interessante Details irgendwie auch so, bis ich erstmal auf die Idee gekommen bin, dass es zum Beispiel, dass man keinen Zeitraum festlegen kann, dass die Kampagne nicht automatisch startet, sondern man selber auf den Button drücken muss. Quasi wie bei Nukem. Das fand ich halt auch nicht selbsterklärend. Also ich habe halt schon viele Leute gefragt. Ich habe auch vorher dann insbesondere natürlich gefragt, so, ja, jetzt habe ich das alles vorbereitet. Jetzt habe ich mir auch sogar ein Trello gemacht, also das auch, so mit einer To-Do-Liste. Lohnt sich das jetzt? Soll ich das jetzt machen? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Also vor 14 Tagen und so. Aha. Also das war natürlich auch nochmal eine separate Frage.
Und Kickstarter war von Anfang an die Plattform, die du nutzen wolltest, weil es gibt ja auch Alternativen. Und Kickstarter hat ja auch in den letzten ein, zwei Jahren deutlich an Imageproblemen
gearbeitet. Ja, absolut. Also beschäftigt habe ich mich da schon, zumal ich halt eigentlich das Kickstarter letzten Herbst starten wollte. Und genau zu dem Zeitpunkt kam halt diese Diskussion auf, oder es stellte sich halt heraus, dass die sich gegen Gewerkschaften wehren. Und da dachte ich halt so, hoppla, und habe das halt auch bei Freunden gesehen, die halt auch eben so lange an einem Kickstarter saßen. Also das war dieses Aces in Spaces Rollenspiel-Kickstarter, und die waren halt so, toll, dass das jetzt irgendwie passiert, so mit der Gewerkschaft. Ja, ich habe mir das dann angeguckt und ich habe Startnext gesehen. Das hat einfach mich nicht so beeindruckt, weil ich halt gesehen habe, okay, ich finde das nicht so cool, wie viele Leute da zusammenkommen, und von den Zahlungsmöglichkeiten war ich da nicht so überzeugt, und wie man die Kampagne gestalten kann, also aufbereiten kann, das fand ich halt auch nicht so super. Indiegogo fiel halt für mich komplett flach, zumal ich da gesehen habe, dass die diese ganzen Comic-Gatler unterstützen und da auch so komische Rechte. Also das ist so ein bisschen so ein Hort geworden für die rechten
Comic-Trolle-Gater.
Okay, krass. Und
so. Ja, das war mir vorher auch nicht so bewusst, und dann habe ich das halt auch noch an anderen Stellen gesehen, dass diese Leute zum Beispiel bei Kickstarter abgelehnt werden. Und Indiegogo nimmt das alles fröhlich an. Ich halt dachte so, ach, interessant, also im Prinzip tun die sich da alle nichts. Ich war dann aber jetzt echt froh zu sehen, dass Kickstarter inzwischen Gewerkschaften erlaubt hat. Natürlich ist es aber, wie bei jeder dieser Plattformen so, du musst irgendwie anscheinend auswählen, mit welchem Nachteil du am besten zurechtkämst. Also mit welchem Kritikpunkt.
Wie bei Banken zum Beispiel auch.
Genau, ja. Eigentlich ein guter Vergleich. So.
Ja, wo es um Geld geht, da haben die Leute immer Dreck am Stecken, und da kannst du dir nur irgendwie den mit dem wenigsten Dreck am Stecken aussuchen.
Genau, also leider ist das irgendwie so.
Oder welcher Dreck stinkt am wenigsten für mich persönlich.
Genau, und ich finde das halt auch so schwierig. Also ich möchte da jetzt auch nicht so kritiklos werden, wie es... manche sind zum Beispiel, wenn sie halt irgendwie sagen, nein, Patreon macht alles super, Kickstarter macht alles super. Nee, das sind nicht unsere Freunde, das darf man nicht irgendwie verwechseln. Das sind einfach Unternehmen mit Shareholdern und klar auch mit kapitalistischem Interesse. Die machen das jetzt nicht nur aus einem altruistischen Grund. aber nichtsdestotrotz wäre es jetzt halt auch scheiße gewesen, das mit der Gewerkschaft, das fand ich halt auch nicht so nicht so brillant gelaufen, und dass sich das dann halt noch aufgelöst hat, das fand ich zumindest jetzt sehr bedankenswert.
Ja. Und das Krasse ist ja, Also du wolltest wie viel? 4.800?
Ja, genau, 4.800.
Das war so deine Kalkulation. Immer noch relativ gering, würde ich sagen. So alles, was unter 5.000 ist, finde ich, ist jetzt nicht übertrieben.
Ja, ich wusste es nicht.
Für das, was man ja auch bietet. Ja, gut. Man weiß es vorher nie. Aber ich meine, du hast ja einen gewissen Ruf. Machst das Ding ja jetzt schon jahrelang. Bist dafür ausgezeichnet worden mit dem Max-und-Moritz-Preis. Also es ist ja nicht so, dass du völlig unbekannt bist. Und dieses Produkt ist auch nicht völlig unbekannt.
Ja.
So. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit 5 Leute, von denen man noch nie was gehört hat, die machen jetzt irgendwie ein Projekt, was 20.000 Euro einbringen soll. Das ist das ist schon realistischer gewesen. Aber was niemand hätte kommen sehen, dass diese 4.800 innerhalb eines Fingerschnipsens...
Es war eine Stunde. Es war wirklich eine Stunde.
Ja.
So. Ich war auf Klo und kam wirklich dann wieder, also ungelogen, es war halt so, ich kam halt noch nicht mal dazu, selber zu checken, weil die Leute auf Twitter und anderen sozialen Medien so, oh mein Gott, guck, mach das, ah, und ich habe die ganze Zeit irgendwie so die Anfragen oder auch irgendwie den Pep-Talk der Leute so beantwortet, dass ich selber halt gar nicht so danach kam und dann so, wollt ihr mich verarschen? Das ist jetzt eine Stunde her, das ist jetzt schon, und die Stretch-Goals haben sich ja dann auch, am selben Tag noch erledigt, dass ich halt dachte so, okay. So, wirklich einfach nur so, okay, ja,
was jetzt? Was macht das mit einem so? Was macht das mit dir?
Also, erst einmal muss ich leider sagen, so Real Talk, ich war sauer auf meine Vermieterin, weil exakt in diesem Moment, auch als das passierte mit hier Ziel erreicht, klingelte eine Nachbarin und war halt irgendwie so aufgelöst, weil unsere Vermieterin halt sich nicht einsichtig zeigte, was die Kündigung des Internetanschlusses anging für unser Haus. Deswegen war das für mich total ambivalent, weil ich halt so, scheiße, Stress, kein Internet, Stress, diese verdammte, jetzt so raus.
Also im denkbar schlimmsten
Zeitpunkt. Ja, es war genau irgendwie so super bescheuert, weil ich halt da saß und dachte so, oh mein Gott, ich sollte jubeln und bin aber jetzt gleichzeitig durch diesen privaten Faktor so gestresst und irgendwie auch irgendwie kurz vorm Heulen. Und das war halt dann für mich so, oh Mann, toll. Ich glaube, die hat mir diesen Moment wirklich ein bisschen kaputt gemacht. So. Davon habe ich mich dann aber erholt. Also wirklich, man müsste das so sehen wie das Cover von meinem Sammelband, das halt irgendwie quasi die Zahlen und die positiven Reaktionen dann auch mir so eine Watschen gegeben haben, mich wieder zur Besinnung gebracht haben. Und ich konnte mich halt erst dann mit Zeitverzögerung so freuen. Also das war dann so ein Lag in der Euphorie. Die kam dann aber auch ich war dann halt erstmal total baff, dann gleichzeitig aber auch so, okay, was mache ich jetzt? Und dann so, wie geht's jetzt weiter? Und dann sofort so im Planungsmodus wieder. Aber insgesamt war das halt schon ein sehr großes, freudiges Ereignis, was mich auch wirklich total entspannt hat. Zumal ich wirklich so am Tag davor da saß und dachte so, oder soll ich es abblasen? So, ist das nicht... Also ich war wirklich so kurz davor so wirklich unsicher, weil ich normalerweise bin ich sehr, sehr sicher, was so Entscheidungen angeht. So, yeah, das machen wir. Und in diesem Moment war es aber gar nicht so, wegen der aktuellen Lage, und dann bin ich halt in einen Discord-Server gegangen vom Comic Lab Podcast. Das ist halt einer, der sich um Webcomics oder mit Webcomics befasst. Und die Leute da meinten halt so, mach das. So, und der Typ, der das leitet, Brad Geiger, meinte halt irgendwie so, do it, this is not the time to doubt yourself. Und ich so, okay, Sir!
Das ist genau das, was man dann hören muss, glaube ich.
Ja,
oder?
Das war wirklich so, weil ich auch dachte so, ja, okay, weißt du, im Prinzip, was soll passieren? Weil das ist ja so, wenn das Kickstarter nicht zustande kommt, dann probiert man es halt wieder. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie die perfekte Rechtfertigung auch für mich selber hätte, zu sagen, ja, also Also wenn es nicht klappen sollte, dann hätte ich wirklich einen guten Grund zu sagen, okay, das lag nicht am Projekt.
Ja.
Und da dachte ich halt so, okay, also was soll's? Besser jetzt als noch irgendwie in 3 Monaten, wo man noch weniger weiß, was irgendwie passiert. So, anscheinend war das auch so, dass die Menschen das auch so sahen.
Ja, ganz offensichtlich sahen die Menschen das so, denn wenn ich jetzt mal auf den Zähler gucke, steht das Ganze jetzt bei 15.952 Euro,
noch 50
476 Euro. Unterstützer und 14 Tage sind noch Zeit.
Genau, also ich kann ja nicht irgendwie zufriedener sein. Also es fehlen jetzt noch 50 Euro bis zum vorerst letztem Stretch Goal. Es hat sich da nämlich noch ein anderes angekündigt.
Ja, du wirst jetzt, glaube ich, einfach hauptberufliche Stretch Goal Ausdenkerin.
Genau, genau. Also man muss, das habe ich auch von vielen gehört, man muss wirklich vorsichtig sein, dass man mit Stretch Goals nicht so seine eigene Kampagne zerfährt. Also, dass man sich dann so einen Produktionsaufwand aufhalst, der das eigentliche...
Genau, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, ja.
Genau.
Das ist ja so eine Gefahr, ne? Das ist auch so ein bisschen, was ich immer so ein, also ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit so Crowdfunding-Projekten, wo so wahnsinnig viel noch zusätzlich versprochen wird. Weil ich halt denke, dass man sich mit sowas halt auch leicht übernehmen kann.
Absolut.
Und dass die Leute sich doch lieber auf das Kernprodukt konzentrieren sollen.
Genau, also das sehe ich absolut genauso. Und deswegen habe ich halt gedacht, so, okay, was wäre denn jetzt noch so eine vernünftige Art und Weise? Also meine ersten 3 Stretch-Goals, die ich ja dann an diesem einen Tag dann auch schon quasi geknackt hatte, die waren halt noch, um das Buch zu pimpen. Also die ersten beiden waren so Buchveredelungen. Das heißt, das hätte jetzt so das Produkt selber, oder es macht das Produkt selber halt schöner. Es gibt dann halt jetzt noch eine kleine Zusatzstory mit einem Gumbe, aber das bringt mich halt auch nicht um. Und deswegen dachte ich halt irgendwie so, okay, was ist denn, wenn andere jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen einspringen können? Und das sage ich halt wirklich durchaus in diesem Gedanken, dass man gegenseitig da was macht füreinander. Und deswegen dachte ich halt so, ja, vielleicht auch eine gute Idee für Ponyhof and Friends. Also, dass andere Leute halt etwas machen, andere Kreative. Und es wird dann halt hauptsächlich digitale Stretch Goals werden es halt sein. Aha. Bis auf das eine, was jetzt mit 50 Euro, also jetzt noch 50 Euro entfernt ist. Und das wäre dann halt ein exklusiver Druck, der dann aber auch einfach jeder Bestellung beiliegen wird. Und so einen Druck habe ich mir gedacht, so, okay, das ist wirklich nicht schwierig zu finanzieren. Also produzieren, auch nicht schwierig zu finanzieren, und es soll halt auch genau ins Buch passen. Das habe ich halt extra so überlegt, damit man halt jetzt nicht beim Versand dann andere Versandtasche braucht und so. Also natürlich kann ich erst hinterher bewerten, wie schlau das alles von mir gedacht war, aber ich versuche zumindest, das alles irgendwie so mit zu bedenken, dass es jetzt auf keinen Fall irgendwie zu viel Aufwand werden soll. Ich glaube, mit so digitalen Wallpaper oder E-Books ist das halt auch relativ einfach zu handeln.
Ich denke mir halt, man darf auch mal einfach sich freuen, dass Dinge so gut funktionieren und muss nicht sofort in diesen Modus verfallen, noch mehr bieten zu müssen.
Ja,
so.
Absolut.
Ich finde, man darf auch mal genießen, dass die Arbeit wirklich gewertschätzt
absolut.
Wird.
Absolut. Ja, gleichzeitig habe ich wirklich, also ich habe das so in diesem Update auch so formuliert, ich habe wirklich so ein bisschen so ein Financial Survivor's Guild gehabt, weil ich halt schon links und rechts mitbekommen habe, also wirklich zum Beispiel halt so dieser eine Kumpel von mir, der Horus, lebt mit seiner Familie in Heinsberg, und die hatten vorher halt schon so einen Masterplan, um eine dedikate finanzielle Situation aufzulösen, und haben halt wirklich jetzt wochenlang nur reingehauen, bis dann halt eben in Heinsberg die komplette Situation so einbrach. Und das habe ich halt mitbekommen, dass es halt alles nicht schön war und ich dachte halt so, okay, das sind Leute, die haben mich seit wirklich 20 Jahren unterstützt. Das ist so der erste, oder also er und seine Frau waren so die ersten, die mich irgendwie so Comiczeichner-technisch unterstützt haben und wirklich auch so Mentoring beide an den Tag gelegt haben, so als ich gerade so frisch vom Abi kam. Und da dachte ich so, okay, also er ist Fantasy-Autor, diese E-Books wären vielleicht auch etwas, was vielleicht auch Leser interessieren, so, also sie müssen ja nichts dafür machen, sondern bekommen sie quasi nur dazu. Und da dachte ich so, ja, okay, warum soll ich ihm das jetzt nicht bieten und zahle dafür dann auch ein Honorar, aber das ist halt davon abgedeckt. Also es ist
ja. Aber sehr, sehr solidarisch von dir, sofort ja, so Idee. Andere Leute mitzudenken. Also es gäbe sicherlich auch Leute, die sagen, hey, geil, mehr Cash für dich.
Ja, danke. Also ich weiß auch nicht,
was auch völlig legitim gewesen wäre.
Ja, eben, also ich...
Ja, aber...
Ja, ich weiß halt auch nicht, was das bei mir ist. Ich weiß nicht, ob es ein Helfersyndrom schon ist oder so. Ich will da jetzt auch nicht irgendwie zu sehr irgendwie so mich selber loben, bis ich auf meiner eigenen Schleimspur ausrutsche.
Nee, nee, das machen wir schon. Das machen wir schon.
Okay, vielleicht rutsche ich nachher trotzdem aus. Aber es ist halt so, ich konnte das wirklich nicht so gut ertragen, so dann zu sagen, so, also niemand hat diese Parallele aufgestellt, die war nur in meinem Kopf, dass ich dann halt irgendwie so Dagobert Duck-mäßig auf einem Geldspeicherhaufen rumtanze, während halt links und rechts ein paar Leute sagen so, Probleme und wie sollen wir das machen, Existenz ist gefährdet und so, und naja, es, ich habe halt gedacht, okay, wenn es machbar ist und das Kickstarter dadurch ja auch reizvoller wird, also das ist jetzt nicht so, dass mir das überhaupt nicht irgendwie nützt, warum nicht? So, why not?
Ja, ja. Aber es, also es ist auf jeden Fall respektabel und ich finde es super, zeigt einfach, dass es auch helfen kann, anderen zu helfen und
ja, vielleicht ist
wenn
es
du
auch
sagst, die haben dir früh geholfen, ja. ist ne, also ich meine, es, aber weil es, weil du gerade so Dagobert Duck, also ich meine, auch mit diesem sehr erfolgreichen, ja, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als würdest du schwimmen im Geld, auch so, ja, also ich meine.
Du hast natürlich vollkommen recht und ich muss da natürlich auch aufpassen, weil, wie vielleicht frühere Kickstarter-Kampagnen auch klar gemacht haben, ist es nicht so, dass man da dann wirklich dann so einen krassen Betrag rausbekommt. Es ist immer noch viel. Ich glaube, Joscha Sauer hat das mal bei seinen Movie-Klischees aufgestellt, was für ihn im Endeffekt dabei nach einem Jahr Arbeit raussprach. Das war besonders... Also es war gut, aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, so mein Gott, der Millionär, so. Es war halt einfach so ein kleinerer Jahresumsatz für, keine Ahnung, Mittel- bis Kleinunternehmer. Und der hatte aber auch irgendwie viel, viel krassere Ausgaben so und halt eben auch eine andere Art der Kampagne. Und bei mir ist es halt eher jetzt so eine Vorbesteller-Kampagne. Also das ist halt zumindest ganz gut. Aber klar, also ich hatte jetzt auch schon einen Freund, der angerufen hat, so, weil der halt auch wegen irgendwie Kickstarter überlegt und da so, Sarah, ich verstehe nicht, unten in der Tortengrafik, wo ist denn das Geld für dich? Oder darf man über Kickstarter kein Geld einnehmen? Ich halt dachte so, ja, das ist natürlich auch interessant, was man da so für Zeichen aussendet. Klar, es ist vollkommen okay, jetzt so an andere jetzt gerichtet, die vielleicht eine Kampagne sich überlegen wollen. Klar, also denkt euer Honorar mit, sicher, das muss nicht jeder so kalkulieren wie ich oder wie Joscha, dass sie halt so sagen, so mein Honorar ist jetzt da nicht mit drin für halt zum Beispiel so das Layout vom Buch oder so, an dem ich jetzt auch schon seit ein paar Monaten halt immer wieder, also nicht am Stück sitze und die ganze Arbeitszeit. Das, also ein BWLer würde wahrscheinlich dann sagen so, nee, so geht das nicht. So, ihr Kreativen seid einfach ein hoffnungsloser Haufen. Aber ich bin trotzdem froh. Es ist, man muss halt irgendwie so die Balance halten zwischen, yeah, das ist viel Geld für mich, aber es ist halt immer noch eigentlich so normal so. Und für die Arbeitsleistung eben so, vielleicht sollte man diese Hochrechnung sich ersparen.
Ja, ja, und ich denke mir halt, ich meine, du hast gerade Vorbesteller gesagt, das Buch wird ja dann wahrscheinlich bei Quimby verkauft werden und ihr werdet das ja nicht Print on Demand machen. So. Nee. Also im Zweifel nutzt ihr ja das Geld, was ihr jetzt ein bisschen als Überschuss habt, sage ich mal jetzt 1.000-2.000 Euro davon, als Vorschuss für diese Bücher, die du sonst einfach aus deinem Privatvermögen hättest leisten müssen, mit der Hoffnung, dass die sich alle wieder verkaufen. So. Und jetzt kannst du die halt mit ein bisschen besserem Gewissen auch schon mal drucken lassen.
Also diese finale Rechnung haben Jörg von Quimby und ich noch nicht gemacht, aber Jörg hätte halt von sich aus halt die zusätzliche Auflage bezahlt, weil ich halt natürlich dann auch irgendwann so, nein, es kann nicht sein, dass alle Kickstarter die ganze Auflage finanzieren, und er schon so stöhnen, ihr Kreativen macht mich echt fertig. Aber jetzt ist es halt, also er hätte das gemacht, und also so die etwas höhere Auflage dann zu finanzieren, oder die restliche für auch den Vertrieb und Läden und so weiter. Und jetzt werden wir da halt eben neu überlegen und neu rechnen, wie viel er tatsächlich, wenn überhaupt, dazu schießen sollte. Weil, ja, Jörg ist halt ein Mensch, und das ist jetzt kein Kleinverlag mit irgendwie, ja, mit Einnahmen wie Carlsen oder irgendwie auch Verlage, die vielleicht noch mehrere, oder selbst Reprodukt und so. Das ist halt eben nicht der Fall. Aber genauso ist es gedacht, dass wir halt dann jetzt durch den Betrag versuchen, so, okay, wie hoch kann man jetzt diese Auflage machen? Und das ist jetzt so ein bisschen knifflig, weil wir halt eben auch ursprünglich gedacht haben, okay, der Rest der Auflage kommt A, in Läden, okay, bei PPM, durch PPM meine ich, und B, ein großer Teil wäre natürlich auch für Messeverkäufe gewesen. Tja, wie kalkuliert man das jetzt so? Schwierig. Andererseits, Nachdrucken ist immer teurer. Also, wie du schon sagst, Print on Demand ist großer Quatsch, weil das einfach die Kosten in die Höhe schnellen würde. Also, das ist jetzt ein bisschen
überlegen. Und ich meine, Messen gibt's ja dann nächstes Jahr wenigstens wahrscheinlich wieder. Also, wenn man jetzt mal nicht total dystopisch denkt und dass wir ausgerottet werden bis zum Ende des Jahres.
Das glaube ich auch nicht.
Kann man ja zumindest damit rechnen, dass es dann nächstes Jahr wieder Veranstaltungen gibt. Und Bücher, die verschimmeln ja auch nicht so schnell.
Ja, da hast du absolut recht. Und ich nehme an, wir sind da dann auch nicht die Einzigen, die diese Fragestellung haben. Und auch wenn die Bücher dann eben nicht so taufrisch sind wie zum Release, ist es vielleicht trotzdem so, dass es Messen gibt, wo Leute dann eben vieles nachholen wollen würden. So. Stellt sich natürlich wieder die neue Frage, so, okay, die Lagerung und Lagerkosten muss man dann vielleicht auch wieder überlegen, neu, und das sind dann eben auch wieder, ein neuer finanzieller Posten. Ja. Aber noch ist das ja wirklich alles so eben optimistisch. So.
Verstehe.
Ja.
Wie ist es jetzt abseits von dem Buch? Kickstarter geht jetzt demnächst zu Ende, dann ist es, musst du halt natürlich die Produktion und so machen, aber abseits davon, was passiert dann so im Rest des Jahres und darüber hinaus für dich?
Gute Frage,
versuchst du dieses Jahr Nerdgirl Heft 2 fertig zu machen? Oder sagst du, nee, das muss jetzt bis 2021 warten? Oder was machst du nebenher noch weiterhin irgendwelche Pitches? Ja. Was ist jetzt dein Plan für 2020 eigentlich?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir selber auch gerade stelle. Sicherlich alles von dem, was du gesagt hast. Also, ich würde sehr gerne das Nerdgirl-Heft fertig machen, bin aber da halt wirklich gerade auch so ein bisschen am in der Problemstellung eben so, wann habe ich überhaupt Zeit für Kreativität? Weil das ist schon ein Nachteil, den ich nicht auch von der Hand weisen kann. Diese ganze Logistik, also es ist positiv, dass man alles selber machen muss, aber es ist auch schlecht, dass man alles selber machen muss. Und ich merke, ich brauche einfach einen sehr, sehr strengen Zeitplan, wo ich dann sagen kann, okay, ich möchte jetzt hier nur kreative Arbeit machen, weil sonst ist es sehr leicht, sich nur in der Logistik zu verheddern und dann würde eben auch Nerdgirl leiden. Und das möchte ich persönlich natürlich nicht. Ich werde wahrscheinlich den Ponyhof immer mehr runterschrauben, was ja einfach auch eine Sache war, die ich schon seit längerer Zeit geplant habe. Ich komme nicht so gut dazu, jetzt eine komplett andere Alternative zu präsentieren, weil dafür war zum Beispiel dieser Rückzug in Alaska gedacht, um halt so ein bisschen mal so zu sich zu kommen und zu sagen so, was möchte ich eigentlich noch machen in meinem kreativen Leben? Ja, so mit Bärenfell, so vom Kamin und so, Marshmallows essen.
Das ist ja jetzt nur auf nächstes Jahr aufgeschoben.
Genau, oder halt eben aufs Wohnzimmer, zusammen mit meinen Stofftier.
Ja, genau, Isolation kannst du ja auch hier haben jetzt.
Genau, ja, wenn es ja, etwas gibt, was ich hier haben kann, jetzt dann Isolation.
Aber Bärenfell ist vielleicht ein bisschen zu warm dann im
Juni. Ja, also ach, ich finde Methoden und so. Aber auf jeden Fall habe ich meine kleinen Stofftierfreunde, die vielleicht mir helfen und so, um sich auszutauschen, ja. also ich möchte auf jeden Fall etwas machen noch für amerikanische Verlage. Es gab da ein kleines so Angebot für eine Kurzgeschichte von einem Verlag, den ich jetzt nicht nennen werde, ganz eben, weil ich nicht weiß, wie es momentan damit aussieht und ob das alles noch so ist, wie ja, bevor alles in sich zusammenfiel. Das würde ich gerne machen und Nerdgirl und mehr wage ich noch nicht zu planen. Also, ja, okay. Gerade vielleicht auch noch eine Illustrationsarbeit, also so Illustrationsjobs sicherlich auch, aber ich muss jetzt wirklich ganz dringlich leider muss ich sagen, ich muss dringlich weg vom Ponyhof, weil ich habe Angst, dass es sich auserzählt, also dass es auserzählt ist und dass dann halt ja, Comics doof werden und so, das möchte ich halt vermeiden, dass ich halt irgendwie so einen zynischen Kreativitätsprozess gehe und die Sachen sogar schlechter werden. Das, da möchte ich halt drauf achten und deswegen denke ich mal, so nach über 10 Jahren, also 11 sind es jetzt, ist vielleicht auch der Zeitpunkt gekommen. Also es muss jetzt nicht so sein, dass ich das so komplett einstelle, aber es muss sich radikal was ändern, eine radikal andere Form finden. Aber so wie es jetzt gerade ist, ist es für mich halt wirklich schon nah dran am Auserzähltsein.
Ja, und ich meine, es ist immer schwer, je länger was dauert, desto schwerer wird das natürlich auch, Dinge zu beenden, gerade wenn sie eben keine so klar in sich gefasste Storyline haben. Also viele Webcomics sind ja einfach auch eine Forterzählung, die einfach episodisch veröffentlicht wird. Aber bei dir ist es ja also in Stripform, auch wenn da viel natürlich Bezüge und Zusammenhänge und teilweise auch so Mini-Stories natürlich erzählt werden, ist natürlich noch schwieriger, das zu Ende zu bringen. Aber ich glaube auch gerade jetzt mit dem erfolgreichen Kickstarter, vielleicht ist es ja auch ein guter Zeitpunkt. So, ja, lieber jetzt und lieber ein klarer Schnitt, als das wirklich so langsam ausufern zu lassen, bis du selber nicht mehr damit zufrieden bist. Ich meine, ist deine Entscheidung, ich will das jetzt nicht irgendwie auf dich überstülpen. Ich will ja nur als Reflexion sagen, vielleicht ist der Gedanke, den du jetzt hast, auch wirklich der richtige.
Ja, nee, das ist eine gute Bestärkung. Es ist natürlich so, also ich wollte es jetzt so machen, dass ich das wirklich sehr streng nach dem Lustprinzip noch mache. Also so, dass ich halt sage, okay, wenn ich jetzt einen Einfall habe, auf den ich richtig Bock habe, dann mache ich das. Aber wenn ich sehe, und das passiert halt schon seit geraumer Weile, dass ich halt immer mehr, also schon seit letztem Jahr, ins Straucheln gerate, einfach so ein bisschen, voll der blöde Vergleich, so, also ich stelle mich jetzt nicht auf dieselbe Stufe, aber so wie bei den Simpsons, so, irgendwie war alles schon mal da. Also ich habe jetzt auch, ich gucke dann irgendwie so, ah, was könnte ich denn zu dem Thema machen, so. scheiße, da hast du schon zwei Strips zu. So, das ist halt wirklich so, so aufregend ist mein Leben auch nicht, dass sich da dann immer neue Themenfelder auftun. Gerade jetzt, so könnte ich jeden Tag einen Comic machen darüber, wie ich einen Comic mache. Das will keiner, also ich auch nicht. Und deswegen ja, also ich möchte dieses Lustprinzip halt noch so beibehalten, wenn es halt geht. Und das, ja, das erklärt sich dann ja halt von selbst. Wenn es, wenn mir halt nichts einfällt, was mir Spaß macht, dann kommt halt eben nichts. Aber klar ist das auch eine problematische Verzwickung, dass eigentlich diese totale Supersituation, nämlich dass ich vom Ponyhof leben kann, also durch die, das Patreon, dass das jetzt halt so etwas ist, was mich natürlich mehr zum Überlegen bringt, so ja, und wie löse ich dann diese klaffende finanzielle Lücke? So. Mhm. Und da könnte das Kickstarter zumindest vielleicht ein bisschen, ja, helfen. Es würde es erstmal nicht so komplett lösen, aber vielleicht helfen, bis ich eine Lösung gefunden habe.
Oder dir ein bisschen die Ruhe geben, die im Kopf herrschen muss, um überhaupt weiterdenken zu können.
Genau, eben. Ja, das ist nämlich genau die Sache. So, ich habe diesen Gedanken ja schon sehr lange mit dem Ponyhof und so. Ich bräuchte aber wirklich einfach die Zeit, um in mich zu gehen. Und wenn das Kickstarter halt das mir so ein bisschen verschafft, dann bin ich einfach auch der glücklichste Mensch der Welt. Also es ist wirklich gerade so, dass ich sage, okay, ich bin optimistisch, dass sich das alles irgendwie fügen wird.
Ja, sehr gut. Ja, und ich meine, Patreon kann man ja auch ohne Ponyhof irgendwie weitermachen, aber man muss halt erstmal überlegen, was man
genau,
damit macht.
Genau, eben. Ich will den, den Leuten ja auch keinen Krempel überstülpen, den sie nicht wollen.
Ja. Ja, wobei, ich meine, ist halt immer die Frage, willst du, für wen machst du
genau,
Patreon?
Genau, ja, genau, das ist, das sind genau diese richtigen Fragen, so, das meine ich halt auch so mit zynische Kreativitätsprozesse, so, ich will nicht, dass ich nur was, also, dass das der Hauptgrund ist, dass ich halt sage, so, das muss gut auf Patreon laufen, gleichzeitig möchte ich aber auch nicht die Leserschaft komplett vergessen. Also da muss ich auch eine Balance finden, dass ich halt sage, okay, ich bin mir selbst treu. wie so komische deutsche Bands sagen. Ich bleibe mir selber treu und trotzdem bin ich halt jetzt nicht irgendwie, mache ich jetzt nicht irgendwie mein Azifazi-Kunstprojekt oder so. Ich meine, obwohl, wenn ich das bräuchte, würde ich das wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, durchziehen, aber ich weiß nicht, ob ich das brauche.
Fände ich mal übrigens sehr interessant, wie ein Azifazi-Kunstprojekt von Sarah Borini aussehen würde.
Schrecklich, also ich glaube nicht, dass ich das ernsthaft durchziehen könnte. Das, die ironische Brechung ist leider auch eine Schwäche von mir, die dann immer zutage kommen würde. Mhm.
Du müsstest dann auch erstmal das Wort Azifazi-Kunstprojekt aus deinem Wortschatz streichen.
Ja, genau das ist das Problem. Ja. Korrekt. Ganz korrekt. Das ist
naja, aber ich meine, wer weiß, was in Alaska nächstes Jahr rauskommt, so wenn, wenn du zu dir selbst findest und zu deinem inneren Azifazi.
Ja, ja, Azifazovic, genau. Being Azifazovic.
Vielleicht musst du es wie berühmte andere KünstlerInnen aus anderen Bereichen machen und kommst dann mit einem Pseudonym um die Ecke und veröffentlichst dann plötzlich ganz andere Dinge unter anderem Namen und 10 Jahre später so wirfst du die Perücke ab.
Ich war's, ja.
Ich war's die ganze Zeit.
Ja, oder so sowas anfangen, so wie Möbius und Jean Giraud. Sarah Borini. Und
ja,
Laborini.
Sowas, genau.
Wir sehen schon irgendwie das.
Das hat doch Potenzial.
Keine Ahnung. Ja, das hat auf jeden Fall. Ja, wird halt dann so, nur halt nicht ganz so gut gezeichnet. Nur halt so minus das Genius. Naja, ja.
Wer weiß. Vielleicht machst du es ja auch umgekehrt und wirst simpler in deinem.
Ja, hier Formen. So mundgemalte, wie heißt Schlaucharm-Comics.
Ah, die Schlaucharm-Comics, genau. Also, genau. Vielleicht entdecke ich da auch meine Scherenschnitt-Liebe oder so.
Mal sehen. Ich meine, man muss sich vielleicht auch mal einfach ausprobieren und die inneren Grenzen fallen lassen. Aber das ist ein Prozess, den du vielleicht noch durchleben
musst. Ich glaube auch, ja.
Aber spannende Zeiten, nicht nur durch Corona, wenn ich höre, dass der Ponyhof kurz vor dem Beenden des WG-Tums ja. steht. Das ist ja schon ein Umbruch für alle Seiten, ja. für dich und die Leute, die das lesen. Ja,
was passiert mit deinen Mitbewohnern dann eigentlich?
Ja, das kann ich ja vielleicht auch anteasern. Und zwar diese letzte Geschichte, die da ein Stretch Goal war von Ngumbe, die jetzt übrigens natürlich von 2 auf 4 Seiten steigt. Mhm. Ja, also damit ist es dann auch begrenzt. Die wird das erklären. Die wird quasi einen kleinen abschlussartige Geschichte bieten.
Oh, sehr schön.
Ja, wow. Also, ich habe mir da was überlegt.
Also es lohnt sich noch, wenn ihr jetzt den Kickstarter zu diesem Zeitpunkt unterstützt, sonst werdet ihr nie erfahren.
Ja, das...
Was mit einem Goomba eigentlich passiert
ja,
ist.
Ja, ja. Also ich will da nicht mehr zu sagen, aber ich habe es mir... ja, obwohl ich könnte da wieder genau das Problem beschreiben mit mein inneres Azifazitum. Ich habe gestern Jörg vom Quimby meine Idee erzählt für diese abschließende Geschichte. Und dann habe ich beim Erzählen selber angefangen zu weinen. Und weil ich so albern fand, dass ich jetzt über das, was ich mir selber gerade ausgedacht habe, weine, habe ich einen Lachanfall beim Weinen gekriegt. Und das beschreibt eigentlich ziemlich gut den Zugang zu meiner... meinem kreativen Prozess. Also, dass ich halt so Angst habe davor, prätentiös zu sein, dass ich das nicht ertrage. Und sicherlich ist dann meine kreative Selbstfindung einfach noch nicht zu Ende gedacht. So. Aber ich musste halt, ich hatte halt wirklich so einen Lachanfall, dass ich dachte so, wie erbärmlich, das ist jetzt hier über meine eigene, diese eigene Idee, weine, das ist doch so ein Scheiß und so. Und dann, naja. Ja,
nein, aber, um Gottes Willen, wirklich.
Ja, ich...
Aber ja, gut, aber da sieht man halt, wie sehr man sich selber auch über die Jahre vielleicht hin selber eingeschränkt
ja.
hat. Warum solltest du nicht über das, was du gut findest, so eine heftige emotionale Reaktion
ja.
haben? Ich meine, wenn ich mir andere Kunstsachen anschaue, wenn Leute einen Song schreiben, den sie aus ihrer tiefsten inneren emotionalen Gefühlslage hinausschreiben, dann fangen die beim Singen des Songs ja auch vielleicht zum Heulen an. Warum ist das weniger absurd wie das, was du machst?
Ja.
So. Und vielleicht ist das ja auch so ein Prozess, der sich bei dir jetzt so über die Jahre hin so leise anschleicht, dass du dir das vielleicht auch zulässt selbst.
Ja, absolut. Also da gebe ich dir absolut recht. Ich meine, es zieht sich durch den Ponyhof, dass mein Humor halt einer der ja, Selbstherabwürdigung ist. Also, dass sich selbst nicht ernst nehmen, ist ja dann auch so Teil meines Humors. Und genau da sind halt so die Stolperstellen so. Also, nicht, dass diese Geschichte von Ngumbe jetzt, also die ist auch lustig so. Aber die kann man eben auch aus einem anderen Blickwinkel sehen so. Und den zuzulassen, das ist halt jetzt für mich noch so eine Übung.
Ja,
so.
Ja, klar.
Das muss ich auch noch ausprononcieren.
Könnte das vielleicht auch ein Übergang sein, dass du vielleicht künftig auch Sachen machst, die ernster sind und wo du vielleicht dich selbst oder deine Figuren auch ernster nimmst? Also nicht, dass du die Ponyhof-Figur nicht ernst genommen hättest, aber
ich
weiß, was ich meine.
Schon. Ja, klar. Also ja, doch. Also ich muss das oder ich möchte das halt schon für mich lösen. Einfach zu sagen so, ja, ab wann, was löst denn bei mir zum Beispiel diesen Cringe-Moment aus? So, also was, wo ist denn da anscheinend so eine persönliche Grenze, dass ich es halt doch irgendwie kitschig oder prätentiös finde? Weil ich glaube, das muss ich schon auch ernst nehmen, dass ich diese Grenze habe. Das bedeutet aber nur, dass ich sie vielleicht noch nicht so richtig ausgelotet habe. Aber ich möchte das auf jeden Fall schon machen, dass ich halt wenigstens ein bisschen was Ernsteres mache, in dem Sinne, dass nicht alles so eindeutig dem Genre Humor ja zuzuordnen ist. Also einfach so ein bisschen offener werden auch für die Erzählform. Ja, auf jeden Fall.
Mhm. du hast ja auch schon ernsthafte Geschichten erzählt. Also ist ja jetzt nicht so, dass das für dich völlig Neuland ist. Also das, du kannst das ja auch, du musst es vielleicht nicht
lassen. Ja, ja, ich glaube auch, es war halt gestern nur einfach so, so lustig, weil ich halt dachte so, oh Mann, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt anfange zu weinen. Also ich bin halt auch wirklich so nah am Wasser gebaut, was so Geschichten angeht und so, das ist... Und so bei der eigenen Geschichte anfangen zu weinen, so, oh nein, wie furchtbar, so. Und dann halt irgendwie der Lachanfall. Aber vielleicht ist das halt auch ein, vielleicht ist das auch genau okay, das dann so zu sehen.
Andere würden wahrscheinlich denken, wow, das ist ja so eine geniale Idee gewesen, dass ich da selber so emotional drauf reagiere. Was bin ich nur für ein Genie?
Ja, vielleicht ist ja, es genau das, bevor also. Ich dann irgendwie Sorge habe, dann so dieses so, sich selbst so auf ein Podest stellen oder so, was natürlich...
Oh, da habe ich bei dir gar keine Sorgen.
Ja, ich bin, glaube ich, eher...
Eher das Gegenteil. Und du, ganz ehrlich, im Zweifel, da bin ich und 10 andere da, die dich aber sehr schnell wieder von deinem hohen Ross runterholen.
Ja, da bist du schon ziemlich gut drin. Also ich glaube halt, alle anderen sind da wirklich auch besser als ich. Deswegen suche ich da ja auch immer den Austausch, wenn ich halt wieder so ein Zweifelmoment habe, dann kommen halt Menschen wie du, die dann halt auch sagen, oh Mann, get a grip.
Mensch,
ja,
Sarah.
Kick dir nicht immer jetzt selber das Podest weg und so. Also.
Du hast ja so ein Negativ-Podest irgendwie so nach unten, so, ne?
Ja, genau. genau, aber es ist wirklich...
Leg die Eisenkugel ab.
Aber es ist wirklich schon besser geworden durch die Jahre. Das war ja früher noch... viel schlimmer und da kann ich halt teilweise auch gar keine, also so ein paar Ponyhof-Gags auch nicht mehr ertragen, wo ich dann halt mich selber fett schäme, für was denn, wo ich dann halt dann auch anfangen muss nachzudenken, ja, was ist das denn für ein blödes Signal, wenn jemand mit Normalgewicht wie ich dann irgendwie auch so Gags mache über so, wie fett ich bin. Also das ist halt dann, ich glaube, das war wirklich dann auch so ein Hannah-Gatsby-Moment, wo ich dann dachte so, vielleicht, ja, Selbstherabwürdigung als Humorform. Ich glaube, man kann es immer noch machen, man muss aber wirklich aufpassen, wie.
Ja, 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 genau. Und ich glaube, das zeigt halt auch am besten, dass dir das selber auch schon so auffällt, dass, wie stark du dich da auch weiterentwickelt hast.
I hope.
Ne? Also, weil du meintest ja vorhin, du hast jetzt schon zu fast jedem Thema mindestens 2 Strips gemacht. Ja, aber also du könntest bestimmt noch 3 weitere zu jedem Thema machen. Die Frage ist, ob man das will, weil es noch mit dem eigenen Horizont und mit dem eigenen Gefühl stimmig ist. Genau. Und ich glaube, das ist halt auch was man machen muss, wenn man kreativ ist. Man muss sich schon auch selber damit wohlfühlen. Und ich glaube, diesen Punkt hast du halt jetzt auch so, deswegen, also lese ich jetzt so raus aus dem, was du sagst, dass du einfach auch dich selber weiterentwickelt hast in den letzten 11 Jahren und irgendwann diese Entwicklung dann auch das Projekt so ein bisschen überdauert, sage ich mal. Und dann muss man auch manchmal Entscheidungen treffen, die vielleicht schwierig sind. Und ja, also ich glaube, du bist da jetzt nicht jemand, die da Gefahr läuft, bei solchen Sachen dann Dinge vorschnell zu machen oder sich selber dann zu sehr auf Podest zu stellen. Also da denke ich, bist du auf dem richtigen Weg, wenn man das jetzt so aus dem Gespräch, was wir jetzt die letzte Stunde geführt haben, so hört. Also ich glaube, wirst du von außen schon auch öfter diese Zustimmung haben oder bekommen.
Und für die möchte ich mich auch bedanken, sehr herzlich, für das Open-Source-Kreativitätsaustausch und so.
Ja, klar, aber das ist ja auch ein Teil der Solidarität, die unter Comic-Schaffenden so durchaus auch herrscht in weiten Teilen, beziehungsweise in gewissen Gruppen und so weiter. Und das ist ja auch wichtig. Alleine schafft man das halt einfach
auch
nicht.
Genau, also es gibt Vorteile. Es gibt wirklich auch irgendwie sehr, sehr gute Vorteile der Vernetzung und dies wäre einer.
Ja, genau. Ja.
Ja, super. Aufregende Zeiten, auch im Ponyhof.
Ich wollte eigentlich noch wissen, was der letzte Comic ist von jemand anders, bei dem du geweint hast.
Geweint. Ja, doch, ich habe das vor ein paar Tagen gehabt. Oh Mann. Ja, es liegt genau vor mir. Wow. Als ob ich diese Frage geahnt hätte. im Hauptstadtstudio. Hole ich jetzt das mal heraus. Es war ein Comic von der... Oder es ist ein Comic von Joe Latham. Das ist ein englischer Comiczeichner, der viele fantastische Kurzcomics macht. Unter anderem Haru. Das könnt ihr euch mal angucken. Das war auf der Thought Bubble im letzten Jahr auch wirklich ein großer Renner. Und ungefähr in demselben Format war A Seed Named Hope. Und ja, das ist ein Kurzcomic, ein DIN A5 Heftchen. Und es ist eine sehr persönliche Geschichte, die relativ schnell auch erklärt ist. Man begleitet zwei sehr knuffig gezeichnete Katzen und eine davon schleppt irgendwann einen kleinen Samen an von einer Pflanze. Und diese Pflanze, ja, um die kümmern sich die Katzen dann halt. Das ist so die Prämisse. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie das Rad neu erfunden wurde mit diesem Comic und es ist jetzt auch relativ Name ist Programm. Aber die Zeichnungen und die Umsetzung sind hier halt so süß und so herzerwärmend. Und ich glaube, also man merkt dem Comic auch wirklich an, dass diese niedliche Oberfläche, dass da ein persönlicher Hintergrund, eine persönliche Motivation dahinter steckte. Und ich fand diesen Fakt, der hat mich irgendwie so ein bisschen so zu Tränen gerührt, dass jemand halt diesen Schluss gezogen hat oder dieses Fazit aus einer schwierigen persönlichen Situation, wie er das halt irgendwie beschreibt, dann im Heft selber. Das hat mich halt quasi ergriffen. Ich weiß nicht, ob dieser Comic sich bei ihm auf Twitter bestellen lässt. Ich kann mal kurz sagen, wie er auf Twitter heißt.
Look Happy.
Genau, passt. Ja. At Look Happy.
Ja, sieht sehr schön aus.
Genau, und ich fand, das ist halt auch jetzt irgendwie für ja, Leute, die auch gerade etwas Aufmunterndes brauchen, dann ist das halt wirklich sehr, sehr passend. Passende Lektüre, auch wirklich eher so ein Short Read.
Cool. Ja, schöner Tipp.
Ja, und der hat halt wirklich in seinem Fundus noch total viele andere Comics und so. Also Haru vielleicht auch mal angucken. Da gibt es einen Fliegenpilz, also vielleicht ein Freund von El Pilzo. Und einen kleinen Vogel und ein Wildschweinferkel. Die erleben ein Abenteuer und das ist einfach auch so knuffelig gezeichnet.
Ja, der hat einen Etsy-Shop, wo man viele schöne Sachen bestellen kann. Da wären wir dann wieder bei den kleinen Shops und Künstlern.
Ja, direkt vertrieben.
Hatten wir vorhin eigentlich erwähnt, dass es auch diese Seite gibt, wo deutsche Comicläden drauf zu finden sind, die verschicken. Also es gibt diese Seite, wie heißt sie noch gleich? comics-kaufen.de, ne?
Genau.
War das. Da findet man Comic-Shops, die jetzt auch verschicken.
Genau.
Gut, dann wollte ich eine Sache noch ganz kurz erwähnen.
So ein bisschen wie Columbo.
Eine Sache noch.
Dreht sich um.
Ich habe wirklich seit gestern überlegt, wie ich das irgendwie charmant irgendwie unterbringen kann hier. Du bist gestern ein bisschen mit Boris Becker aneinander geraten.
Noch was Absurdes, Lustiges zum Schluss.
Ja, ach man.
Also da dachte ich ja auch so irgendwie, ja, irgendwie die Dystopie ist doch wahr geworden.
Ja, also ja, das war jetzt auch irgendwie so beim Zähneputzen, dass ich dann mich so nachts ins Bett gesetzt habe, so, hättest du, also diese berühmten, blöden Konjunktivüberlegungen, hättest du deinem 16-jährigen Ich gesagt, dass du dich gerade mit dem Wimbledon-Sieger auf einer Plattform austauschen wirst, einer sozialen Plattform, und ihm belehren musst zu der Pandemie, die gerade um sich geht, dann hätte das 16-Jährige ich wahrscheinlich auch den Feuerlöscher rausgeholt und gesagt, so, was soll das, du Fiebertraum? So.
Ja.
Ich verstehe nichts von dem, was du mir hier erzählst. So. Ach ja, es war natürlich totaler Quatsch, hätte nicht sein müssen. Ich weiß nicht, warum ich da irgendwie auf den Tweet von Aurel Merz geantwortet habe und Boris Becker drin gelassen habe in der Menschen. Also ich habe ja dann einfach nur so geschrieben, so, ich hätte es gerne lieber nicht gesehen, wenn er twittert und so, weil Aurel Merz das anmerkte, so, hier, guck mal, der twittert. Und dann hat der mich halt dann, hat mir ein Drüko gemacht. Also wenn man das schon erzählt, wie albern und wichtig das alles ist, ne?
Ja.
Der Boris hat dann irgendwie, weiß ich nicht, do you speak English? Ich glaube, das sollte halt, es war halt auch wirr. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen wollte, aber...
Ich glaube, er dachte, du hättest nicht verstanden, was er wollte mit seinen Tweets. Und
Genau, aber im Endeffekt hat es mich dann einfach genervt, dass so eine prominente Figur... egal, weswegen man prominent ist oder nicht, dass der halt dann irgendwie so einen Quatsch teilt, wie auch noch von Boris Johnson, also Mind the Borises, der halt irgendwie das alles mit der Grippe gleichzusetzen und ja, es ist halt einfach eine Fake News oder eine Gleichstellung, die ich nicht korrekt finde, aber ich war dabei bei weitem auch zum Glück nicht die Einzige, die da irgendwie schnippisch geantwortet hat. Das war ja dann zumindest beruhigend, dass da ganz viele waren.
Ja, der hat da ganz gut, der hat da ganz, ganz gut Gegenwind noch bekommen, ne?
Ja, ja, genau. Also das war aber zumindest so ein, also die, so ein Kuriosum.
Ja, ja. Aber immerhin sind nicht die Boris Becker Ultras gekommen und
Nee, das ist total ausgeblieben. Das ist ja auch ein gutes Zeichen so. Vielleicht gibt's die nicht.
Ja,
oder sie sind nicht auf Twitter.
Ja, das glaube ich auch. Also
ich meine, im Kern hast du ja vollkommen recht. Das ist eine Frage von Verantwortung bei Reichweite. Und wir wollen das Thema jetzt nicht komplett aufmachen, aber es kommt immer wieder und nicht nur, aber auch gerade bei deutschen Promis und Leuten mit großer Reichweite kommt es immer wieder vor, dass sie einfach ihren Scheiß rauspusten, ohne zweimal drüber nachzudenken, was sie für einen Schaden damit anrichten können.
Ich kapiere das nicht. Und ich kapiere das wirklich nicht, so, warum das so schwer ist. So, ich weiß, die Leute sind schon im Falle von Boris Becker prominent, seitdem sie Teenager sind. Wahrscheinlich haben die sich nie drüber Gedanken gemacht. Das will ich halt auch nicht unterstellen. So. Aber natürlich ist der da mit einer anderen Perspektive unterwegs, was auch seine Reichweite betrifft. Finde ich das, also ich finde es halt blöd so. Warum muss man da überhaupt drüber diskutieren? So, also macht euch Gedanken, Leute.
Aber deswegen finde ich es umso wichtiger, dass du und andere da dann auch das nicht einfach nur durchgehen lassen, sondern auch ein bisschen Gegenrede halten, weil ich finde das umso wichtiger, dass solche Leute dann auch mal mitbekommen, dass es eben vielleicht nicht eher egal ist. Und ob sie das dann annehmen oder nicht, ist die nächste Frage, aber ich finde es erstmal wichtig, dass es überhaupt eine Gegenrede gibt.
Ja, ich fürchte halt irgendwie so, der ist gedanklich wahrscheinlich wieder bei Promi-Pokern jetzt oder bei was ganz anderem, aber vielleicht lesen es ja ein paar Leute da drunter und
Ja, da hast du auch super nochmal reagiert, fand ich, also
Ja, die Leute waren halt wirklich auch so, man konnte halt so sehen, so, es wäre vielleicht auch wirklich nicht nötig gewesen, also da kann man ja eh immer so sagen, so, ich will ja auch meinen Einfluss nicht überschätzen, so, also ich habe wirklich keinen, aber dadurch, dass halt so viele Leute darunter halt geschrieben haben, so, ja, also stimmt, oder halt ihm Gegenrede gegeben haben, zeigt halt, es gibt Hoffnung, also Tennis-Stars werden jetzt nicht als Virologe wahrgenommen, grundsätzlich. Das ist schon zumindest auch ein ganz okayes Fazit,
Gut. Ja, wunderbar.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast hier.
Wir haben jetzt echt
lange geplaudert.
Ja, danke, dass ihr mir so viel Spielraum gegeben habt, auch hier wirklich so Therapie-Session fast so für mich. Also ist nicht selbstverständlich und da bin ich jetzt auch wirklich sehr, sehr dankbar. cool.
Gern.
Immer wieder gern. Dann verweisen wir nochmal auf die Website. Da findet ihr die Links zu vielen Sachen, die wir hier angesprochen haben. Mhm. Zu Sarahs Kickstarter und den anderen Geschichten.
Die lautet wie, die Website?
Achso, sollte ich noch sagen, meinst du?
Vielleicht.
Die heißt immer noch yaycomics.de, yaycomics.de.
Wunderbar.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und hier geht's bald weiter.
Zurück ins Hauptstadtstudio.
Genau.
Danke, Sarah, und bis bald. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn weiter und bewertet und kommentiert im Apple Podcast Verzeichnis. Vielen Dank.
A kingdom of isolation where you can be the queen. The wind is howling while you're binge watching inside. Social distancing's gonna be alright. Just stay at home, I guarantee. It's spreading slower, it just has to be. Obey, don't whine, and let them know what they need to know. Stay at home, stay at home. Excuses don't count no more. Stay at home, stay at home. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let quarantine begin. Staying in never bothered me anyway.
Funny how some distance saves other people's lives. Just consider the immunocompromised and do without high fives. It's time to see what you can do to slow it down and help out too. Stay put, stay strong, one simple thing is worth considering. Stay at home, stay at home. Just snacks and use Wi-Fi. Stay at home, stay at home. Don't you ever ask me why. Spreading through the air into your mouth. And shaking hands means passing it on from north to south. So please just wash your hands as often as you can. And stay at home for once and make an indoor plan. Break of dawn. Stay at home, stay at home. Take some walks on your lawn. Play board games all night and day. But bothered me anyway.